Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Ich bin ein Mikrofonhörnchen.
Herzlich willkommen zum Mikrofonhörnchen-Podcast.
Meine Tochter hat ein Einschwein gezeichnet. Verstehst du, was das bedeutet?
Also, dass sie sehr kreativ ist.
Ja, das vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber
und künstlerisch begabt.
Ja, das schon. Welche Tiere kombiniert wurden, das meine ich damit.
Boah, also habe ich jetzt keine Ahnung, was das sein könnte bei einem Einschwein. Oh Mann. Aber ist es eher so ein Hausschwein oder so ein Wildschwein?
Ein Hausschwein mit Einhorn Horn halt dran.
Oder so ein Warzenschwein.
Nein, also
ein. Mit so Hauern. Hauern und einem Horn.
Nein, das hatte keine Hauer. Sondern es ist eher so ein rosarotes, glattes Schweinchen.
Ja, das passt auch besser.
So ein süßes.
Hat es dann auch Flügel?
Ich habe es nicht fotografiert. Ich hätte es mal fotografieren sollen. Ich glaube aber nicht.
So bunte Regenbogenflügel.
Aber so kleine Flügelchen vielleicht an der Seite. Genau. Könnte schon sein, dass ich das gesehen habe. Wo es versucht zu fliegen, als aber nicht schafft.
Genau, immer so, springt so hoch und dann flattert es kurz und dann landet es wieder.
Ja, könnte schon sein.
Das Einschwein. So, ihr Einschwein.
Boah, ist das heiß. Entschuldigung.
Schön, dass ihr hier seid. Die heutige Folge ist eine Q&A-Folge. Bevor wir reingehen, wir haben 9 Fragen bekommen aus der Community. Wenn ihr selbst eure Fragen stellen wollt und wir die dann im Podcast beantworten, dann
man muss ja lesen,
müsst ihr euch für den Newsletter anmelden, weil nur Newsletter-Abonnenten haben das Privileg, ihre Fragen im Podcast beantwortet zu hören.
Boah. Ja, also macht es. Geht rein in diesen Newsletter.
Dieser Podcast, ja?
Dieser Podcast wird informiert von?
Wird informiert von Löwenanteil. Hm. Code MTMT, 10% auf alles von Löwenanteil. So ein Erdnusscurry mit extra viel Laugamar. Geht immer gut rein, geht mir persönlich immer gut rein. Oder ihr macht eine Chili-Lasagne oder eine Lasagne mit der Löwenanteil-Bolognese, kann man auch machen. Mhm. Zum Beispiel. Gibt's neue Spezialgerichte von dir mit Löwenanteil?
Nein, aber.
Hast nicht weiter experimentiert?
Nein, aber genau. Zeit. Also die von dir aufgezählten sind schon immer sehr gut.
Die Sache ist ja, jetzt geht ja auch die kalte Jahreszeit wieder los. Da ist dann Eintopfzeit. So eine schöne warme Bowl. Miam.
Ich habe jetzt nur kurz, also ich bin verwirrt, weil ich wollte jetzt auch hier in diese Fragen reingehen und bin aber jetzt in meinen anderen MTMT-Account rein und dann sehe ich das erste 30 Jahre Abi. Ist bei mir nächstes Jahr.
Krass.
Boah. Das ist schon, also das will ich ja eigentlich gar nicht lesen, weil das bedeutet ja schon, dass ich alt bin.
Du weißt, welches Abi-Treffen ich diesen Sommer hatte, gell?
5 Jahre, oder?
Ja, genau, 5 Jahre
10?
Abi. 5 Jahre Abitur.
Nein, 15 vielleicht.
15.
15, genau. Ja. Ja, macht Sinn.
Das heißt, du bist doppelt so alt wie ich.
Ja, ich habe ja auch mit 33 erst Abitur gemacht, weil ich bin ja 63, wie wir alle wissen.
Hat es ein bisschen länger gedauert.
Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ja.
Hast ein bisschen länger gebraucht.
Ja, ist auch nicht so schlimm.
Na.
Okay, jetzt Spaß beiseite. Ich gehe mal in diese Fragen auch rein, oder? Jetzt. Wo ist denn das?
Bin immer noch nachhaltig beeindruckt, dass du das auch kannst. Also ich hätte sie schon offen. Ich könnte die erste vorlesen, wenn du willst.
Ja, ich kann. Ja, mach doch mal. Dann lese ich halt die zweite vor.
Also, die Sophia fragt. Hallo, liebes MTMT-Team. Ich studiere Sportwissenschaften und darf im Rahmen meines Studiums ein Praktikum in einem Unternehmen absolvieren. Da ich euch schon länger verfolge, wollte ich fragen, ob ihr generell Praktikanten nehmt und wie der Bewerbungsablauf bei euch aussieht. Liebe Grüße, Sophia.
Ja, also. Ja. Da scheinst du noch nicht so viele Folgen gehört zu haben oder so, oder? Weiß ich jetzt nicht. Also du kannst dich gern bewerben, am besten beim Thilo unter tp@mtmt.de. Der Thilo ist dafür zuständig, vor allem die ganzen Interviews zu schedulen, ohne jetzt da irgendwie arrogant zu klingen. Aber wir haben, glaube ich, jetzt schon die nächsten Praktikumsplätze vergeben bis Anfang, Mitte 26. Also schick am besten mal deine Bewerbung an den Thilo und dann können wir uns zeitnah irgendwie mal zusammensetzen und dann kriegen wir es sicherlich hin. Wir freuen uns über jede Bewerbung und über jedes neue Gesicht, das zu uns kommt.
Vielleicht kann man da noch dazu sagen, weil das ist ja Leuten, die uns so hören und folgen, immer gar nicht so klar. Aber das Praktikum passiert im MTMT Gym, also im Personal Trainings Business, weil dieses ganze Podcast Online Education Business ist ja noch ein weiteres Business, auch wenn diese zwei natürlich sehr eng miteinander verschlungen sind. So, aber
naja,
ich weiß nicht, ob man das unbedingt dazu
doch,
erzählen
doch, das
muss.
Doch, doch, das ist gut, dass du es sagst, weil da ist ja tatsächlich auch oft so ein bisschen so ein Unverständnis.
Genau, deswegen wollte ich sagen, ja, ja.
Aber wir könnten uns natürlich schon auch Gedanken darüber machen, ob wir nicht quasi in diesem Kreis auch mal PraktikantInnen stellen, eröffnen.
Da werden wir euch dann nochmal updaten, wenn wir, ob wir uns dazu entschließen.
Ja, aber ich denke, dass die Anfrage schon quasi aufs Gym-Business bezogen war. Aber wer weiß. Also, schick's einfach mal an Thilo nochmal unter tp@mtmt.de.
Okay, nächste Frage. Jetzt kommt mal wieder eine lange Frage, die eine ganze DIN A4-Seite ausfüllt.
Liest du es vor?
Sehr gerne. Der Jonas.
Du bist so,
hallo Jonas.
So lieb.
Ja, wirklich. So bin ich halt.
Aha. Ja, okay, weiter. Doch, aha, du bist
was?
Schon, ja, sehr
ja, gut. Red ruhig weiter.
Nein, nein, alles gut. Ich kann ja parallel auch mitlesen.
Hallo, ihr sexy Matadore.
Oh ja.
Der nachfolgende Text bezieht sich generell auf die Frage,
danke,
wie schaffen wir es, mehr Resilienz und Antifragilität weiterzugeben, zu generieren und in die Gesellschaft hinauszutragen?
Das ist ja witzig.
Das ist eine sehr gute Frage.
Da haben wir
gerade drüber geredet beim Kaffeetrinken.
Ja, genau.
Ja. In meinem erst kurzen Physio-Dasein, naja, obwohl, so kurz ist es gar nicht, wenn man die Ausbildung mit dazu zählt, circa 6 Jahre, erlebe ich ständig die gleichen Unterhaltungen mit Patienten / Klienten oder Auszubildenden und oder Physios. Die Azubis sind maßlos unzufrieden mit ihrer Ausbildung und die Physios weinen der schlechten Ausbildung hinterher. Ich weiß, ihr seid keine, aber ihr sprecht ab und an mal darüber. Wie kann es sein, dass die Instagram-Medien und zahlreiche Podcasts die Grundausbildung der Physiotherapie für schlecht darstellen und viele fertige Physios erzählen das auch. Die meisten Azubis, die etwas verändern wollen und sich das reinziehen werden, das erstmal einfach glauben. Wie es im Buch Antifragilität beschrieben wird, Absatz der Fragilist.
Entschuldigung, das einfach erstmal glauben, ist es bezogen auf die Kritik? Auf diese öffentliche Social-Media-Kritik an der Ausbildung, so muss
genau,
ich verstehen,
genau, so habe ich es auch verstanden.
Okay, alles klar.
Wie es auch im Buch Antifragilität beschrieben wird, der Absatz Fragilist, die Sowjet-Harvard-Täuschung, was ich nicht sehe, nicht weiß und nicht verstehe, existiert nicht. Klassische Fragilitätspatienten /Klienten, also die sogenannten Dauerpatienten in der Physiotherapie, sind genauso nur noch krasser. Sie bleiben an dem Standpunkt stehen, wechseln die Therapeuten wie das Sand am Meer, stagnieren, nehmen es nicht an und sagen letztlich, die Therapie hat mir bis jetzt noch nie geholfen, aber gehen weiterhin hin. Und ja, Andi, ich weiß, vielleicht brauchst du erstmal die Definition von, was bedeutet schlecht im Kontext der Physioausbildung. Also, brauchst du die? Schon antizipiert. Und ebenso weiß ich auch, dass du die Ausbildung nicht beurteilen kannst. Aber es gibt eben keine adäquaten Ansprechpartner, die diese Fragen auf eine empathische, menschliche Art und Weise erläutern und beantworten möchten. Möchten und wollen. Und eure Erfahrungen und Grundprinzipien verfolgen. Das sind so richtige Andi-Sätze hier drin. So. Das ist also genau deine Frage. Was ist eure Einschätzung zu diesem Thema? Wie oft muss ich dir, Andi, auf Instagram schreiben, dass ich zu dir zum Coaching kommen kann?
Hä?
Best regards an die Gang, Jonas. Liebe Grüße, Jonas.
Also, wo könnte ich sowas sehen?
Ja, das ist genau das Problem, Leute. Andi weiß nicht. So, der versteht nicht so gut, wie Instagram funktioniert und das mit den DMs und so.
Ich habe noch nie eine DM von einem Jonas bekommen. Also Jonas. Also wirklich.
Falls ihr vom Andi gecoacht werden wollt, dann schickt ihm eine E-Mail an ak@mtmt.de. Da seid ihr, glaube ich, auf der sichereren Seite als irgendwie auf Instagram.
Aber jetzt mal ohne Witz. Also so Wo sollen das sein?
Das machen wir später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Frage.
Jonas, wenn es so war, das, dann tut es mir wirklich leid. Also es war nicht.
Der macht es nicht mit Absicht. Nein, das ist einfach sein Boomer-Dasein. Mit 63 ist es nicht mehr so einfach,
Scheiße,
also, so auf Trab zu bleiben mit der heutigen Technik. Also die grundsätzliche Frage ist quasi, wie schaffen wir es, mehr Resilienz und Antifragilität weiterzugeben und in die Gesellschaft hinauszutragen und dann eben noch diese ganze Problematik mit Physioausbildung und so weiter. Da steckte sehr, sehr viel drin in der also Frage.
Wo soll man jetzt mal anfangen? Was soll man jetzt mal beantworten?
Also ich würde mal anfangen bei der Physioausbildung, weil ich glaube, die Physioausbildung ist einfach faktisch nicht besonders gut, nicht besonders zeitgemäß. Ich glaube, die Inhalte haben sich da nicht groß verändert seit den 90ern. So, das ist halt leider so. Also ich glaube nicht, dass das quasi an den Haaren herbeigezogen ist. Aber natürlich ist es irgendwie problematisch, wenn Azubis mit dieser Annahme, mit diesem Wissen schon reingehen in eine Ausbildung, weil das natürlich von Anfang an für Widerstände irgendwie sorgt. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass man da nichts lernt. Also das ist so.
Ich frage mich aber dann, warum man es in the first place dann überhaupt macht.
Ja, weil du die halt brauchst, wenn du halt als Physiotherapeut arbeiten willst. Diese Ausbildung. Ja, das heißt, wenn du Physio werden willst, dann musst du halt die Ausbildung machen.
Ja, das verstehe ich schon, aber man könnte ja auch sagen, okay, wenn es so fucked up ist oder wenn es so redundant ist, warum will ich dann den Stand des Physiotherapeuten überhaupt erwerben? Verstehst du, was ich meine? Also warum will ich nicht eine andere Art von Therapeut oder whatsoever sein? Egal, das ist eine andere Frage, aber das ist schon eine Überlegung, die da, finde ich, sehr, sehr wertvoll ist. Weil man kann nicht hergehen und kann irgendwie sagen, diese Ausbildung ist scheiße, aber ich will halt diese Ausbildung machen, weil ich diesen Titel tragen will. Weil wenn die Ausbildung scheiße ist, wenn sie scheiße ist, dann impliziert es ja auch, dass ich scheiße bin.
Wow.
Ja, also ich meine, weißt du, so diese Gedanken dahinter und so weiter. Und deswegen finde ich das so ein bisschen unfair. Also die Frage ist ja, was an der Physioausbildung, was auch immer das bedeutet, die Physioausbildung, was daran ist wirklich schlecht oder überholt?
Ich glaube, viele Methoden, die man da halt zum Beispiel lernt, viele Modelle sind einfach nicht besonders zeitgemäß.
Und das ist wahrscheinlich ein Fakt so. Aber es kann ja nicht sein, dass 100% dieser Ausbildung schlecht sind. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Yeah.
Und es ist nur ganz kurz, es ist ja nur meine persönliche unwichtige Meinung, aber wir haben ja so viel mit PhysiotherapeutInnen zu tun, die in Ausbildung stehen oder nach der Ausbildung oder wie auch immer zu uns kommen. Und der wichtigste Punkt für mich, und das weißt du ja, rein inhaltlich, ich meine, jeder und jede von uns ist verdammt nochmal selbst dafür verantwortlich, wie gut man wird in dem, was man tut. Jeder. Keine Ausbildung kannst du heranziehen und kannst sagen, okay, ich habe die Ausbildung gemacht und darauf ruhe ich mich aus die nächsten 20 Jahre. Und so habe ich Physiotherapie erlebt, also auch persönlich, mit den Physiotherapeutinnen, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Und wie immer, Leute, es gibt gute und es gibt halt einfach mittelmäßige und es gibt schlechte. Und dann gibt es halt sehr gute. Und das sind die nicht, weil sie irgendwelche Ausbildungen gemacht haben, auch, sondern es sind einfach Leute, die einfach stetig weiterkommen wollen und die einfach Lust haben und diese intrinsische Motivation mitbringen, sich konstant weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung letztendlich dann quasi auch ihren Patienten, Kunden, wem auch immer angedeihen zu lassen. Von dem her finde ich es total müßig, und das ist ja so ein Phänomen unserer Zeit, quasi halt den Schuldigen irgendwo anders zu suchen als bei sich selbst.
Ja, ich glaube, man muss in diesen, das ist vielleicht hart, weil man irgendwie denkt, ja, ich mache doch die Ausbildung und die kostet wahrscheinlich auch relativ viel Geld und Zeit und Energie. Und trotzdem musst du eigentlich selber noch sehr, sehr viel dazu machen und dich halt reinhängen und weitere Ausbildungen machen, weitere Konzepte studieren und so weiter. Das Schöne ist, dass heutzutage ganz, ganz viel sehr, sehr gute Informationen einfach for free draußen im Internet rumschwirren.
Ja.
Trotzdem ist es einfach so. Wenn du ein Guter sein willst, dann musst du dich halt über die Ausbildung hinaus mit diesen Themen beschäftigen.
Und nochmal, also so, I get your point, Jonas. Ich verstehe das schon und das wird ja eben jedes Mal, wenn wir mit Leuten hier live auch zu tun haben, wenn Leute zu unseren Live-Seminaren kommen, kriegen wir das Feedback ja auch. Und das, ich denke, dass diese ganze neue Generation an PhysiotherapeutInnen definitiv, Entschuldigung, dafür verantwortlich ist und der auch schon einen guten Job macht, in Anführungsstrichen, dass quasi auch an verantwortlicher Stelle überlegt wird, wie kann man gewisse Dinge anpassen und verändern. For the better. So. Das wird ja auf alle Fälle geschehen, aber es ist halt ein langsamer Prozess. Hey, ich kann euch erzählen, als ich angefangen habe, Sportwissenschaften zu studieren, da gab es einen Rechtsstreit darüber, dass der Sportwissenschaftler mit Diplom auf Prävention und Rehabilitation nicht zum Heilen berufen wird im Vergleich zu eben Heilberufen. Und ich glaube, dieser Rechtsstreit hält tatsächlich auch immer noch an. Und es war damals quasi ein Jahrgang vor mir oder zwei Jahrgänge vor mir, die an StudentInnen, die das quasi ins Leben gerufen haben, die sich einen Anwalt genommen haben. Aber wisst ihr, was ich meine, was ich sagen will? Das ist einfach Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit in diesem Prozess. Nicht nur zu sagen, es ist schlecht, sondern ja, mag ja sein, aber dann tu was dagegen. Verstehst du, was ich meine? Also immer nur quasi extern jemanden zu suchen, der irgendwie schuld ist und so weiter. Das kann es nicht sein, Leute. Und unsere Gesellschaft geht immer mehr in so eine Richtung. Sowas wollte ich gar nicht auftun jetzt und so weiter. Aber das ist einfach ein Phänomen unserer Zeit und das ist ein schlechtes Phänomen.
Ja, also ich meine, genau den Punkt kritisiert der Jonas ja auch so in seiner Frage, dass es halt nicht sein kann, dass man einfach immer nur sagt, ja, die Ausbildung ist scheiße, weil man dadurch halt auch die jungen Leute, die mit der Ausbildung anfangen, erstmal verunsichert und so. Also ich glaube, eben so ein Reality-Check, wie du ihn gerade gegeben hast, ist halt wichtig. So, die Ausbildung ist halt die Ausbildung. Da ja. Lernst du gewisse Dinge. Nicht alles davon wird super zeitgemäß sein und nicht alles davon wirst du in deiner Arbeit später brauchen. Aber viele Dinge halt schon. Und alles, was nicht drin steckt, musst du dir am Ende dann irgendwie selber aneignen. Aber die eigentliche Frage, so wie das eingeleitet
ganz,
wurde.
Ganz kurz, sorry. Ich meine, bei mir war es nicht anders. Ich habe.
Wir hätten ja auch keinen Job, wenn es nicht so wäre. Also ich meine, unser Hauptklientel sind Physiotherapeuten, die genau diesen Fakt erkannt haben und zu unseren Seminaren kommen, die MTMT-Methode machen, den Podcast hören und so weiter und so weiter. Und das ist ja eben eine total geile Entwicklung, weil wir eben sehen, dass es auf fruchtbaren Boden trifft. Und ursprünglich dachten wir ja, wir wollen hier Trainer ausbilden mit diesem Unternehmen und weiterbilden. Und dann turns out, in erster Linie machen wir das für Physios, weil sich eben viele berufen fühlen und viele halt wirklich ein guter sein wollen oder ein sehr guter sein wollen und ihre Weiterentwicklung selbst in die Hand nehmen. Also ich finde, die Entwicklung ist super. Die Entwicklung generell in der Physiotherapie ist sehr, sehr gut. Und wir sind stolz darauf, dass wir unseren Teil dazu beitragen können.
Ich wollte nur noch mal sagen, dass, und das hatten wir auch schon so oft thematisiert, in meinem Studium, da habe ich eine gewisse Grundlage bekommen, so, wenn man so will. Vielleicht so eine Auseinandersetzung mit gewissen Themen, aber darauf aufbauend habe ich extrem kritisch mich selbst weiterentwickelt. Vor allem durch die Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Also halt meine Chefin damals, also das habe ich auch schon oft erzählt, meine erste und einzige Mentorin. Und alle Menschen, mit denen ich halt da zu tun hatte und so weiter. Alle Kollegen und Kolleginnen, alle Patienten, etc., etc., etc. Diese ganze Zeit. So. Und einfach so dieses, nicht zu sagen, ich mache es so und die nächsten 20 Jahre coache ich, therapiere ich oder sonst was gleich, sondern ich entwickle mich stetig weiter, weil ich selbst diesen internen Anspruch habe. Von daher glaube ich, das ist ja auch so ein Phänomen unserer Zeit, dass man einfach so viele Optionen hat und durch die überwältigende Überflut an Informationen und Optionen ich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt machen soll. Und dann letztendlich irgendwie denke so, okay, ich baue mir jetzt wie in so einem Baukastensystem, baue ich mir meine Ausbildung. Sowas gibt's halt nicht, auch wenn wir das gerne hätten. Und deswegen muss man sich dann irgendwann mal entscheiden für etwas und das als Ausgangspunkt sehen. Und von diesem Ausgangspunkt entwickelt man sich weiter. Ja.
Gerade der Konsum von Informationen passiert ja immer weniger aktiv im Sinne von, das gucke ich mir an, sondern man lässt sich halt berieseln und am Ende sucht der Algorithmus aus, welche Informationen du konsumierst. Und das ist genau das Gleiche, als wenn man da selbstwirksam ist und eben proaktiv sagt, ich möchte das lernen, ich möchte von dem lernen, dann ist es halt einfach was anderes als so, ich sag mal, der Standardweg, wie die Informationen so in unser Hirn gelangen heutzutage. Und da gibt es sehr, sehr viele Optionen. Auch das ist wieder eine leichte Überforderung, aber da muss man sich dann halt seinen Leuchtturm suchen, gell? Und zu dem hinlaufen und hoch ins Häuschen gehen und mal einen Weg zu Ende gehen, statt immer nur irgendwelche Themen anzuschneiden. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich halt in der Zeit ausgebildet wurde und mich selber ausgebildet habe, wo das halt noch der Standard war. Mhm. Jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Frage, I guess. Wie schaffen wir es, mehr Resilienz und Antifragilität weiterzugeben, zu generieren und in die Gesellschaft hinauszutragen? Ja, das fängt genau da an. Also wenn du als Therapeut nicht die Selbstwirksamkeit hast und nicht eigenständig dich weiterentwickelst, und zwar nicht nur im Wissen, sondern vor allem als Therapeut, weil der Physiotherapeut der Zukunft wird sehr, sehr viel mehr aktiv arbeiten. Das bedeutet, wenn du selber nicht trainieren kannst, wenn du das nie gelernt hast, wenn du dich selber nicht belasten kannst, dich selber nicht belastest, dann wirst du deine Patienten nicht belasten. Du wirst nicht dafür sorgen, dass sie wirklich besser werden, weil du im Zweifelsfall immer einen viel zu moderaten, konservativen Ansatz fährst. Und Veränderung braucht Stress, braucht einen Reiz, braucht einen gewissen Stimulus, braucht eine gewisse Intensität. Und das ist ein fetter, fetter Punkt, wenn es um Physiotherapie geht. So als Trainer lernt man das ganz natürlich. Das ist kein großes, also da haben wenige ein Defizit im Sinne von, dass sie nicht wissen, wie irgendwie hartes Training funktioniert. Bei Physiotherapeuten sehe ich das sehr, sehr häufig, dass es da ein Defizit gibt. Und ich glaube, wenn man das selbst erlebt und selbst lebt, dann kann man es weitergeben. Ansonsten ist es Theorie und ansonsten kann man sich beschweren und kann sich über die Dauerpatienten beschweren und so weiter. Aber es ist deine Verantwortung, dass du die Eier hast, Ansagen zu machen in der Kommunikation und dann eben auch einfach einen aktiven Therapieprozess so gestaltest, dass du tatsächlich einen Unterschied machst bei den Leuten. Und so, und meiner Meinung nach nur so, schaffen wir es, Resilienz und Antifragilität weiterzugeben und in die Gesellschaft hinauszutragen. Und es fängt beim Therapeuten an. Und der Patient kann da erstmal nicht viel dafür.
Absolut. So witzig, weil genau am Montag, also an einem Montag, weil wir sind ja wieder in der Zukunft so. Mhm. Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden mit dieser Zeitkapsel, aber das ist halt hier drin irgendwie, gell, in diesem Raum. Also, an einem Montag in der Vergangenheit haben wir im Team darüber gesprochen und es war mir ganz wichtig, weil genau dieser Punkt, was du gerade sagst, es fängt bei uns als Therapeut, als Trainer, wer auch immer an. Sobald wir in eine dienstleistungs-zwischenmenschliche Situation kommen, sind wir verantwortlich, weil wir die Leader sind in der Situation. Und wenn wir kein Leadership haben und ihn ausstrahlen, naja, wo soll er denn hin? Wo soll ein nicht vorhandener Leadership ankommen? Nirgends, weil es ihn nicht gibt. Also die Verantwortung, die wir haben, ist einfach eine sehr, sehr große. Und ich habe uns im Team gechallenged, ob jeder es drauf hat und ganz runtergebrochen, die richtigen Sätze zu adressieren, damit das Gegenüber versteht, woran diese Person ist. Also wenn man jetzt hier die Sprache die von Dauerpatienten hat, dann muss man sich vor Augen halten, dass es bei uns als Leader anfängt, den Mut aufzubringen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den Mut und die intrinsische Motivation, wirklich aufrichtiges Interesse am Gegenüber zu haben. Das ist ja ein Satz, eine Begrifflichkeit, die eigentlich schon geflügelt ist bei uns. Das habt ihr schon öfter gehört. Jonas, du bestimmt. Und das ist die Grundlage. Also wenn ich nicht den Bock habe, wirklich eine Veränderung herbeizuführen, und dann auch mutig genug bin zu sagen, hey Quis, du kommst schon so lange her und so weiter und du kommst einfach nicht weiter, weil deine Muster, deine Bewältigungsstrategien jetzt, ich sag mal orthopädisch-biomechanischer Art, du bewegst dich einfach immer gleich, das Gewebe wird immer gleich strapaziert, ja, du benutzt dein Knie nicht und benutzt nur deine Hüfte, naja, das kann nicht besser werden. Du musst neue Dinge lernen und neue Dinge lernen heißt, aus der Komfortzone rauszusteppen und gestresst zu werden. Und das kannst du wirklich runterbrechen, natürlich auf Training und auf Bewegung. Das kannst du natürlich aber auch Verhaltensweisen im Alltag runterbrechen, wie immer. Und genau da kommen wir ins Spiel. Und wenn wir diesen Mut nicht aufbringen, dann kann keiner wachsen. Und wenn wir den Mut aufbringen, so die Amis würden wieder sagen, it's a muscle, you gotta train it. Und genau so ist es. Diesen Mut muss man trainieren. Sozusagen, hey, ich weiß, ich habe diese Aufgabe und ich nehme diese Aufgabe proaktiv an und sage meinem Gegenüber, Luis, egal in welchen Situationen, wir haben so oft Situationen gehabt im Austausch, in der Auseinandersetzung, wo wir uns eben mutig konfrontieren, damit der andere die Möglichkeit bekommt, zu realisieren, hey, der hat jetzt gesehen, weil wir sind ja alle nicht doof, wir wissen ja, was wir tun. Aber wenn wir niemanden haben, der einem den Spiegel vorhält und wir sind die Spiegelvorhalter, dann haben wir nicht die Möglichkeit, konfrontiert zu werden damit, weil wir selbst werden uns nicht konfrontieren. So, deswegen geht man ja in eine Situation, wo man gechallenged wird. Und wenn wir als Leader unser Gegenüber nicht challengen, dann sind wir keine Leader. Und das müssen wir sein.
Boah, Facts. Und das ist, was mir da gerade einfällt, oder vorhin auch so ein Phänomen der heutigen Zeit oder in der Gesellschaft. Es ist ja auch in, sich in die Opferrolle zu begeben und dann da zu bleiben. Und das tun Patienten. Und wenn man das als Physiotherapeut auch tut, sich in die Opferrolle begibt, ja, die Ausbildung und ja, ich habe nur 20 Minuten Zeit, herzlichen Glückwunsch. Also, um einen großen Mann zu zitieren, Eier, wir brauchen Eier. So, das ist wichtig. Der Mutmuskel muss hypertrophiert werden. Und ich denke, und das ist alles richtig, also die Constraints, die man hat, 20-Minuten-Session, du siehst einen Patienten vielleicht nur einmal, weil eben der wechselt ja Therapeuten, wie der Sand sich im Meer auswechselt oder irgendwie so. Was kannst du denn in 20 Minuten für einen Impact hinterlassen? Stellst du dich dann hin, konsterniert und sagst, ja gut, dann massiere ich den Menschen halt 20 Minuten, dann fühlt er sich wenigstens kurzzeitig ein bisschen besser.
Das ist ein neues Wort, das habe ich von dir noch nicht so oft gehört.
Habe ich es richtig gesagt?
Ja, ich glaube schon. Boah. Ich habe gerade überlegt, aber ja.
Was fängst du mit den 20 Minuten an? Vielleicht redest du 20 Minuten mit dem Patienten und hältst ihm den Spiegel vor und machst ihm ein paar Ansagen. Was wird denn langfristig mehr Impact haben auf einen Menschen? Das oder zu sagen, ach, ich kann eh nichts bewirken bei dem, also massiere ich einfach. Und das ist was, das ist, denke ich mir nicht aus. Das habe ich schon von x Leuten gehört. Das ist dann halt so, ja, boah, puh, ja, okay, dann gebe ich dem Patienten halt das, was er will. Und dadurch bleibt der Patient in seiner Opferrolle und du bleibst auch in deiner Opferrolle.
Mhm.
Und natürlich nicht du, Jonas, der die Frage gestellt hat, sondern das wisst ihr ja, also wir fangen an zu reden. Weil manche Leute fühlen sich immer so, als würden wir sie anschreien, wenn wir die Fragen beantworten. So, bitte versteht das nicht falsch.
Aber wir müssen schreien. Also das sind einfach,
schreien müssen wir bei dem
Thema. Das sind emotionale Themen, aber das geht dann nicht. Also das ist eine super, ja, du hast es schon gesagt. Danke für die Anregung und so weiter, weil das ist ja schon einfach immer wichtig. Gibt es da noch was? Gibt's noch einiges?
Ja, ich meine, da gibt es ganze Podcast-Folgen drüber natürlich, aber ich glaube, so, also gerade dein Rant, den fand ich ziemlich gut.
Was ist denn jetzt mit dem, also Jonas, schreib mir eine Mail bitte, weil ich habe, vielleicht habe ich es auch weggeklickt, vielleicht dachte ich, ich habe es nämlich gecheckt, man kriegt ja auch immer so Anfragen auf Instagram, das habe ich nämlich jetzt verstanden, weil das hast du mir mal erklärt.
Ja.
Und ich habe dann immer nur so komische Fake-Jewelry, komische, anrüchige Gruppen, wo ich beitreten soll und sonst was, mhm. Und das, seitdem lösche ich das auch immer. So, vielleicht soll ich das nicht immer löschen einfach, oder?
Manchmal sind da auch echte Menschen dabei.
Ha.
Mich wollen immer alle Business coachen, 5-mal die Woche. Das ist immer in meinen Anfragen. I love your profile. Wenn es so losgeht, dann bin ich raus.
Aber was ist denn da noch da drin in der Frage? Da war doch noch so, war da nicht irgendwie.
Boah, da war so viel drin, Mann.
War da nicht noch so eine Anspielung auf Wissensüberheblichkeit drin auch und so?
Also da war dieses Konzept vom Fragilista aus Antifragilität drin. Was ich nicht sehe, nicht weiß und nicht verstehe, existiert nicht. Aber das habe ich.
Aber das ist doch auch sowas über die Sowjet-Harvard-Phänomen drin.
Genau,
oder?
Die Sowjet-Harvard-Täuschung, was ist das? Weiß ich nicht.
Ja, eben. Genau das halt. Dass du halt irgendwie denkst, du bist überlegen, nur weil du mehr Wissen hast. Und das Wissen an sich schon quasi, obwohl du es nicht hinterfragst, dafür steht das. Also rein jetzt dieses ganze evidenzbasierte Blabla und so weiter. Und auch so jegliche Ausbildung, sobald du das hast und so weiter, bist du doch eigentlich so prädestiniert dafür, dass du XYZ kannst und so weiter. Und auch das ist so, das ist einfach Nonsens. Nur weil jemand irgendeinen Titel hat und so weiter, heißt es nicht, dass er irgendwas kann. Vermeintlich ja, aber das ist genau das, was ich auch vorhin gesagt habe. Das kann man positiv und negativ auslegen. Also so, du kannst auch ein PhD, MD, was, wie heißt das wieder? Du kannst auch ein Mediziner sein und bist trotzdem kein
ja, einen Doktortitel haben. Ich meine,
schau dir
die ganzen Leute auf Instagram an mit ihren Doktortiteln, die flexen und halt Scheiße erzählen
und genau,
um ihre finanziellen Interessen irgendwie
ja,
zu pushen.
Ja, genau, das meine ich einfach. Aber diese Wissensüberheblichkeit, also Wissen ist das eine, aber die Umsetzung in der echten Welt, und das ist ja genau wieder das Phänomen der heutigen Zeit, auch auf den sozialen Medien. Also so, mit wem arbeitest du? Arbeitest du mit dem Algorithmus von Instagram und verdienst irgendwie Geld, weil du halt irgendwas verkaufst, oder arbeitest du wirklich in der echten Welt mit Menschen? Und das ist ein Riesenunterschied. So, deswegen, wenn Leute sich bei uns bewerben und irgendwie Coach werden wollen, dann ist nicht die grundsätzlich theoretische Ausbildung, ihr Wissen auf dem Papier ausschlaggebend, sondern wer sie als Mensch sind, Leute. Ist doch vollkommen klar. Alles andere ist so hanebüchen. Es ist doch, also es ist so, ich kann es nicht verstehen. Diese Welt. Ah. Sorry, aber.
Okay, der Andi atmet jetzt kurz aus, trinkt einen Schluck Tee.
Naja, nochmal, also so Wissen zu haben und so weiter ist schon wichtig und es ist auch gut, weil es muss einfach Leute geben, die halt Wissen reflektieren und dann dieses reflektierte Wissen gekoppelt mit Erfahrung weitergeben können. So wie wir es versuchen. Um das geht es schon. Aber die Überheblichkeit an Wissen, so eben dieses Soviet-Harvard-Phänomen, das ist einfach so, das ist hanebüchen. Das ist wirklich auch was mich total nervt.
Ja, frag mal. Also es gibt ja wenig Sachen, die mich mehr nerven gerade als dieses überhebliche Gehabe. Ich meine, du hast die evidenzbasierte Bubble genannt, die dann eben so tun, als wären sie irgendwie erleuchtet, weil sie ein paar Studien gelesen haben und Sachen vielleicht angeblich, vermeintlich, theoretisch wissen.
Theoretisch wissen, und das ist genau das.
Genau, das ist das Problem. Weil wenn du dein Wissen nicht anwenden kannst und dafür muss halt Menschenmensch sein, das heißt, du musst auch noch mit Menschen können, dann ist es halt nichts wert.
Nichts wert. Wie viel Geblende ist in dieser ganzen Longevity-Bubble und so weiter? Wie viele Gespräche führe ich eben zum Beispiel mit einigen Leuten, die auch HerausgeberInnen von Zeitschriften sind zu diesem Thema und so weiter, und sage immer so, hey, sorry, aber es geht nicht nur um Wissen, sondern es geht einfach um die Übersetzung in die echte Welt. Egal. Nächste Frage. Oder ist alles Jonas? Ich hoffe,
sag Bescheid.
Ich hoffe, du bist der gleichen Meinung.
Wolltest, sexy
wolltest nur deine Meinung bestätigt wissen. Soll ich auch mal was vorlesen jetzt?
Ja, kannst du machen.
Und schau mal, wenn ich das schon offen habe, das wäre doch schade. Hier, brauchst du Definition. Hier. Warte. Tamanipe. Shoutout Tamanipe.
Tamani.
Da unten steht Tamani, genau. Shoutout Tamani. Hey, Andi und Quiz, Thema ISOs. Meint ihr, es wäre sinnvoll, während der Schwangerschaft Mutter- und Beckenbänder zum Beispiel mit ISOs zu trainieren, um eventuell den wahrscheinlich dadurch verursachten Rückenschmerzen etwas entgegenzuwirken oder lieber nicht? Da es ja ein natürlicher Prozess ist, dass sich die Bänder bei der Schwangerschaft lockern und weicher werden, frage ich mich, ob das eventuell kontraproduktiv wäre. Wenn ja, habt ihr diesbezüglich Ideen für Übungen, Setups oder vielleicht ganz andere Ansätze? Ich freue mich auf eure Antwort und vielen Dank. Ihr seid super, bester Fitness-Content out. Also, out wie Haferflocken meinst du?
Genau.
Ich habe, heißt es, of all times.
So schaut's aus.
Heißt es so. Das ist natürlich ein großes Kompliment. Liebe Grüße, Tamani. Danke. Grüße gehen zurück. Ja, Chrissy.
Also ich hätte einen ganz anderen Ansatz. Erstens würde ich die Hypothese, die du in den Raum gestellt hast, ganz stark hinterfragen, dass quasi die Lockerung der Bänder irgendwie verantwortlich ist für den Rückenschmerz. Und wie du richtig sagst, das ist der normale Prozess, dass das passiert. Das heißt, das irgendwie zu verhindern, wäre schon mal irgendwie weird. Plus, dazu kommt noch, dass es geht um ISOs, die Frage, und dann aber um Bänder. Mit ISOs trainieren wir in erster Linie mal unser muskuläres System. Das heißt, ISOs sind nichts, womit wir Bänder irgendwie direkt trainieren oder beeinflussen. Und ich würde mir diese Gedanken gar nicht machen. Natürlich spielen die Bandstrukturen auch immer eine Rolle und so, aber ich würde einen ganz, ganz anderen Ansatz wählen. Und also wenn's, die Frage ist ja, worum geht's, dass eine schwangere Frau weniger Rückenschmerzen hat, I guess, so, das ist ja eigentlich so die Frage. Und was kann man machen, damit das vielleicht passiert? Und da würde ich eben ganz, ganz anders ansetzen. Natürlich können ISOs ein Teil sein von einem sinnvollen Trainingsprogramm für eine Schwangere. Aber Rückenschmerzen treten wahrscheinlich in allererster Linie auf. Und natürlich, Schmerzen sind immer komplex, kann da ganz unterschiedliche Ursachen haben und so weiter. So, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber ich glaube, vielen fehlt einfach die Kapazität, diese veränderte Situation handeln zu können. Und deswegen sagt der Rücken dann so, hey, mir geht's nicht so gut, ich bin überarbeitet. So, auf einmal hast du hier so einen Bauch, der zieht so nach vorne und ich muss die ganze Zeit nach hinten ziehen und muss dem was entgegensetzen und ich komme damit nicht klar, weil ich bin darauf nicht vorbereitet. Ich habe nicht die Kapazität, das zu tun. Das heißt, wenn man einfach muskulär eine gewisse Kapazität aufbaut, dann ist das erstmal als Baseline, glaube ich, das Allerwichtigste. Und da muss man nicht zu kompliziert denken. Ich glaube, Training mit Schwangeren ist ein, also da gibt es ganz viel Nachholbedarf. So, also was da auch den Frauen teilweise erzählt wird von Ärzten, da gibt es dann immer so diese in riesigen Anführungszeichen 5-Kilo-Regel zum Beispiel, so, du darfst nicht mehr als 5 Kilo, also lauter so ein Blödsinn, dass halt Frauen einfach fragil gemacht werden. Da sind wir dann auch wieder bei Kommunikation, wie sage ich das einem Menschen, und am Ende würde ich jetzt erstmal, weil das ist alles sehr spezifisch und also ich liebe es ja selber, mich reinzudenken und eine Hypothese aufzustellen und so. Aber einfach diese Frau stärker zu machen, resilienter zu machen mit einem ganz unspezifischen Krafttraining, wo sie sich belastet, das ist erstmal der Go-To. Und eben, dass Bandstrukturen Sachen machen, um eine Schwangerschaft vorzubereiten und die Veränderung der Struktur und der Position der Knochen und so, das muss passieren. Und deswegen würde ich
das wird
ganz,
passieren.
Das hoffentlich. Und deswegen würde ich ganz, ganz woanders ansetzen.
Ja, ich auch 100%. Aber ich meine, du schreibst es ja auch in deine Frage rein. Oder ob es eben dieser natürliche Prozess ist, dass sich sowas eh ergibt und einstellen wird. Ich bin auch ich bin natürlich total bei dir, das weißt du ja auch. Ich habe mit meiner Frau in beiden Schwangerschaften und auch mit vielen anderen Frauen, die ich durch ihre Schwangerschaften begleitet habe, sehr unspezifisch Krafttraining gemacht und sehr, also mit meiner Frau und zum Beispiel Charlotte Mona, mit meiner Zahnärztin, ich glaube bis zum 7. Monat schweres Krafttraining gemacht. Und das konnten die auch. So, also es gibt so ein paar Sachen, jetzt will ich nicht unbedingt Kontraindikationen nennen, aber halt so Sachen, die man halt dann irgendwann mal weglässt, ja, die halt irgendwie klar im Raum stehen. Also so Elefanten, die halt irgendwie da sind. Aber ansonsten, gerade sowas Kniebeugen anbelangt, Hinges anbelangt und so weiter, das sind einfach genau die Dinge, die dich eventuell, / if you ask me, wahrscheinlich dahin bringen, dass einfach der Rückenschmerz weniger wird. Also so ein unspezifisches, ganz allgemeines Krafttraining ist definitiv angezeigt. Ich finde auch, und das ist das, was Frauen ja, womit sich viele Frauen schwer tun, ist eben richtig zu atmen. Deswegen gibt es ja die Geburtsvorbereitungskurse, wo du eben atmen lernst als Frau, dass du dich auch traust, unter Belastung zu atmen, was du letztendlich bei der Geburt halt nun mal fucking tun wirst, automatisch so. Und je besser du das tust, desto einfacher wird sich die Geburt gestalten. Und das kannst du im Krafttraining auch gut lernen, weil wir wissen, dass viele Frauen im Krafttraining auch eine gewisse Zeit brauchen, um sich an eine Monika Seles-Atmung heranzuarbeiten. Schaut, ob Monika, kennt ihr nicht mehr, gell? Es war die erste Frau im Tennis, die halt extrem laut geatmet hat, wo man am Anfang auch mal gedacht hat, so darf sie das? Also so andere Diskussion, but you get the point. Und das ist es einfach ein weiterer Punkt, warum Krafttraining einfach durch die Schwangerschaft einfach ein super probates Mittel ist. Einfach um da auch unter Belastung die Atmung zu fördern. Das kannst du super trainieren. Das ist einfach quasi ein weiter geleiteter Geburtsvorbereitungskurs.
Ja, die Benefits sind extrem mannigfaltig, glaube ich. Also auf sehr vielen Ebenen
auch. Absolut.
Die Krafttraining während der Schwangerschaft so ja, haben kann.
Also genau das, was du auch gesagt hast, so dieses, du wirst fragilisiert. Ich meine, früher haben Frauen halt, die waren schwanger, haben auf dem Feld gearbeitet und so weiter und waren halt körperlich aktiv. Und dann ist irgendwann das Kind rausgeploppt und dann, also jetzt ad absurdum getrieben und so weiter. Natürlich gab es auch sicherlich irgendwie Leute, die halt von vornherein schon nicht gearbeitet haben und die wurden wahrscheinlich dann auch fragilisiert, so by design, ja. Aber ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Also gerade wenn du diese Selbstwirksamkeit hast und wenn du deinem Körper vertrauen lernst, dann wirst du wahrscheinlich im Geburtsprozess an sich, und ich kann da auch natürlich nur von meinen Geburten oder von unseren Geburten sprechen, naja, die ich halt mit begleiten durfte, weil wir halt beide Kinder in einem Geburtshaus bekommen haben, ohne PAs und sonst irgendwas, also einfach auf die natürlichste Art und Weise, die man haben kann. Und meine Frau hat es einfach, glaube ich, sicherlich auch so gut gemacht, weil sie halt da körperlich gut vorbereitet war.
Und dann, wenn man es noch weiter denkt, so die Regeneration nach einer Geburt, die natürlich auch viel leichter geht, wenn du mit einem gewissen Kraft- und Fitnesslevel in eine Geburt reingehst und so weiter und so weiter. Also eben, es gibt so, so viele Benefits.
Ja, total. Und also das wollte ich nochmal herausstellen. Das Vertrauen in den eigenen Körper, in die Kapazität des eigenen Körpers, die du, wenn du so willst, dir aufbaust und aufrechterhältst während der Schwangerschaft, wenn du körperlich aktiv bleibst. Ja, und ich meine, das ist jetzt, werden wahrscheinlich auch wieder viele sagen, so, it's easy for you to say und so weiter. Ist es natürlich auch, weil ich es nur theoretisch, ich kann es ja nicht praktisch, faktisch irgendwie erklären, weil ich es nur als Außenstehender mit meiner Frau erlebt habe oder halt mit den Frauen, die ich begleitet habe. Bei den Geburten war ich übrigens nicht dabei.
Gut, dass du es dazu sagst.
Aber es ist doch irgendwie auch so naheliegend, oder? Dass wenn du einfach eine gewisse Antifragilität, ein gewisses Verständnis und ein Gefühl, eine Sicherheit in deinem Körper erlangst. Und gerade, ich weiß es noch ganz genau, in der ersten Schwangerschaft hatte die Hanna, meine Frau, einfach eine Zeit von wahrscheinlich 2,5 Jahren Krafttraining und früher hat sie nur getanzt. Das heißt, durch mich ist sie dann erst zum Krafttraining gekommen und so weiter. Und die war halt einfach körperlich total fit. Auch, und das ist auch so eine Sache, so lang wie möglich zu trainieren, auch kardiovaskulär, weil natürlich einfach so eine Geburt auch halt kardiovaskulär einfach eine fucking anstrengende Sache ist. Also auch das, die Atmung halt zu standardisieren, etc., etc., etc. Es ist einfach nur gut.
Gut.
Diese gut.
Du darfst weiter vorlesen, du hast es schön gemacht gerade, fand ich.
Wo sind wir? Hier, Tim. Hi Andy, hi Quiz. Ich bin 20 Jahre alt und starte im Oktober meine Physiotherapie-Ausbildung. Vielen Dank für euren Podcast. Ich höre wirklich jede Folge und habe dadurch schon jetzt eine Vorstellung, wie ich später als Therapeut arbeiten möchte. Sobald ich mein jetziges Halbwissen zu vollem Wissen entwickelt habe. Punkt. Ja, ich dachte, der Satz geht weiter, weil da andere Zeichen stehen.
Ey, vorlesen ist super schwer. Das sehe ich mir jedes Mal.
Ein Glück, dass ich euch im großen Fitness- und Gesundheitsdschungel gefunden habe. Ich freue mich auch schon sehr darauf, nach der Ausbildung die MTMT-Methode zu machen. Warum danach? Oder würdet ihr sagen, dass das auch schon sinnvoll ist, wenn man nur, in Anführungsstrichen, extrem interessiert ist am menschlichen Körper und Training, aber noch keine abgeschlossene Ausbildung hat? Jetzt meine konkrete Frage. Und sollen wir erstmal darauf eingehen? Also willst du einfach kurz sagen?
Ja, ich würde kurz sagen, dass es, glaube ich, viel weniger Sinn macht, erst die Ausbildung abzuschließen und dann die Methode zu machen, sondern ich glaube, dass wenn du das quasi parallel machst, das viel, viel mehr Sinn macht, weil die ganzen Grundprinzipien, die in der MTMT-Methode stecken, die werden dich dazu ermächtigen, dass du alles, was du in der Ausbildung eben lernst, besser einordnen kannst, kritisch hinterfragen kannst und von Anfang an dein eigenes Modell dir zusammenbasteln kannst in deiner Lernzeit. Versus, du hast erst deine Ausbildung, lernst da Sachen, hast deine Wahrheit und dann kommen wir um die Ecke und erzählen dir eben so unseren Take zu vielen von diesen Dingen und dann bist du so, ah ja, scheiße, jetzt muss ich ja gewisse Dinge wieder verlernen oder neu lernen. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, diese Dinge parallel laufen zu lassen. Viel mehr Sinn.
Mhm. Du musst dir natürlich schon eine gewisse Kapazität einräumen. Also es ist schon so, das hatten wir ja vorhin auch so ein bisschen, du kannst halt irgendwie so friss oder stirb, da kannst du ja irgendwie Sachen reinlernen und so weiter. Und dann eben, wie du gerade sagst, danach irgendwann mal dann ankommen und sagen, ja, aber. Oder du kannst gleich ja aber sagen und einfach versuchen, reflektiert mit gewissen Informationen und Lerninhalten umzugehen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn.
Und du kannst dann auch, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast die MTMT-Methode nach einem Jahr irgendwie durchgearbeitet, du kannst ja dann immer wieder zurückgehen, dir gewisse Kapitel, gewisse Module anschauen, wenn zum Beispiel du in deiner Physio-Ausbildung das Thema hast und dann sagst du, okay, wie war das nochmal? Und dann kannst du dir wieder unseren Take von der MTMT-Methode dazu anschauen und so. Also das macht sehr, sehr viel Sinn.
Ah, das ist auch nochmal eine wichtige Facette, glaube ich, aber noch keine abgeschlossene Ausbildung hat. Das impliziert ja, dass du denkst, dass du eine gewisse Vorerfahrung brauchst und Vorwissen brauchst, um die MTMT-Methode zu studieren. Und dem ist ja nicht so. Also das Niveau der MTMT-Methode ist extrem hoch, aber wir legen ja in jedem Kapitel den Grundstein für weitere, was man draufsetzt. Also von dem her, jeder kann die MTMT-Methode studieren. Du brauchst nicht irgendwie Physio sein, du brauchst nicht Sportwissenschaftler sein, whatsoever, sondern die MTMT-Methode ist die Ausbildung. So.
Und die Grundvoraussetzung, die bringst du mit, weil du extrem interessiert bist, ja, wie du schreibst. Das ist die Grundvoraussetzung.
Genau.
Und Dinge wie zum Beispiel so dieses, ich sag mal, relativ stupide Auswendiglernen der menschlichen Anatomie, das ist nicht in der MTMT-Methode, aber das wirst du in deiner Ausbildung bekommen. Das heißt, das ergänzt sich am Ende natürlich dann auch wieder sehr gut.
Jetzt meine konkrete Frage. Ich habe eingeschränkte Schulterinnenrotation. Was heißt das für meinen Brustkorb? Bedeutet das, dass ich eher viel Kompression auf der Vorderseite des Brustkorbs habe? Ja. Welche Bereiche sollten über Atemarbeit mehr Expansion bekommen und wie sähe so eine Atemübung aus? Außerdem, was bedeutet das für die Gestaltung meines Krafttrainings, wenn mein Ziel ist, die Innenrotation zu verbessern? Liebe Grüße, euer größter Podcast-Fan. Also nochmal. Ich habe eingeschränkte Schulterinnenrotation. Was heißt das für meinen Brustkorb? Heißt das, dass ich eher Kompression auf der Vorderseite habe? Und welche Bereiche sollten über Atemarbeit mehr Expansion bekommen? Wie sehen diese Übungen aus? Und wie könnte ein Krafttraining aussehen?
Erstmal noch ganz kurz. Alle, die Bock auf die MTMT-Methode haben und jetzt zuhören, Podcast Gang ist der Rabattcode. Da gibt es 10% auf die Methode.
Weil wir schon bei Werbungen sind und so weiter. So, ich hack mir jetzt mal kurz ein paar Pillen rein. Unser Freund, der Emil Samuel Norbert, hat mir die geschickt. Und du hast mir sowas ganz Neues gezeigt. Wie heißt das? Ich kann es nicht lesen.
Shilajit.
Shilajit.
Ist neu.
Ist neu. Ist so eine Rinde mit Datteln vermischt und gepresst. So, so ist es nicht.
Aber so ungefähr.
So sieht es jedenfalls aus.
Also, was der Andi euch quasi jetzt sagen will, ist, er nimmt jetzt ein paar Supplements von unserem Sponsor ESN. Shoutout ESN, mit Code FTFT spart ihr immer.
Oh.
Maximal, egal was und wo und wie ihr bestellt. Und jetzt mach dich mal
ganz,
gesund und
ganz, performant. Ganz kurz, ich habe hier Diet Support, whatever that is. So. Also, ihr wisst ja, ihr kennt ja meinen Tag dazu. Man braucht das alles nicht. Man braucht wahrscheinlich genau die Sachen, die wir halt immer erklären, dass man sie braucht. Das ist alles so.
Könnte vielleicht was bringen.
Könnte vielleicht was bringen, ist wahrscheinlich gut gesagt. Ich habe hier Diet Support und ich habe ja gerade eine Wette laufen mit dem Jago, also Triple H. Und zwar haben wir diese Wette abgeschlossen, ich glaube so vor 1,5 oder 2 Monaten. Der Jago muss mein Gewicht von damals haben und ich muss sein Gewicht von damals haben.
Wie viel musst du jetzt noch runter?
Also ich muss 88 Kilo wiegen und der Jago muss 93 Kilo wiegen.
Das ist ja für euch beide eigentlich kein Problem.
Ja, für den Jago ist es ein Riesenproblem, aber jetzt...
Der muss halt aufhören, so viel Ausdauersport zu machen.
Jetzt mit Diet Support wird es mir gelingen. Okay, weiter im Text.
Und die wirklich wichtigen Sachen, also so Kreatin, Magnesium, Zink, Eiweiß natürlich, Isoclear, wenn ihr mich fragt, die sind jetzt hier nicht in der Box drin, aber das sind so die Sachen, wo ich mir immer denke, so, das könnte nicht nur vielleicht was helfen, sondern das hilft actually was. Übrigens neues Lieblings-Isoclear. Eistee, Pfirsich-Mango, beste.
Ja, Orange.
Wenn ihr einen Andi fragt, Orange. Okay, weiter im Text. Code MTMT, danke für euren Support. Supportet uns und eure Gains. Ich mach mal weiter, weil du musst ja noch ein paar Pillen schlucken.
Ja.
Genau, es ging um die Frage mit der Kompression vorne im Brustkorb und so weiter. Also erstmal ja, du hast vollkommen recht. Wenn deine Schulterinrotation eingeschränkt ist, ist ein Hinweis darauf, dass du viel Kompression vorne im Brustkorb hast. Das heißt, du könntest durch Atemarbeit versuchen, diesen Bereich zu expandieren, also den Bereich Brustbein und ich sag mal so unter den Schlüsselbeinen. Und was da hilft an speziellen oder spezifischen Positionen für Atemarbeit, wäre zum Beispiel sowas im Vierfüßlerstand zu machen, weil die Schwerkraft eben den ganzen Stuff dann runterdrückt und dadurch automatisch ein bisschen mehr Expansion da passiert. Man könnte also sowas wie Bear Breathing machen, eben im Vierfüßlerstand. Man könnte auch Dinge machen wie Crab Breathing, also wo man, das ist immer im Podcast immer ein bisschen schwierig. Also du.
Deswegen ganz kurz, ich habe einen Plug für euch, gerade im Speziellen für dich. All das, worüber wir jetzt gerade sprechen, kriegt ihr zum Beispiel bei MTMT Delta. Ja, sag ja.
Ja.
Und ihr kriegt es auch bei MTMT Training.
Coming soon.
So. Bei MTMT Delta ist Ciao Ciao Lego-Männchen inkludiert.
Stimmt, ja, richtig. Ja. Das vergesse ich immer, ja.
Daran habe ich gerade gedacht. Und,
voll.
Und ja, genau das, also den Körpertyp, den du gerade so ein bisschen beschreibst, wenn man den clustern möchte, und ihr wisst, Ferndiagnose ist immer schwer und so weiter, aber wir nehmen jetzt mal an, dass wir das richtig assessed haben, so von der Ferne. Da ist genau ein Case, wo du dich daran orientieren könntest. Also geh rein, solltest du nicht MTMT Delta abonniert haben, dann ist jetzt quasi die Aufforderung dafür.
Und die Ciao Ciao Lego-Männchen Webinare, es sind zwei, einmal Theorie, einmal Praxis, die sind da quasi kostenloser Bonus-Content. Da steckt auf jeden Fall dann auch einfach was Anwendbares drin. Aber trotzdem würde ich noch ein bisschen eben weitergehen und so das Grundprinzip mal kurz erklären. So, wie kann man Expansion in spezifischen Arealen im Brustkorb schaffen? Luft, wenn wir einatmen, nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, wenn wir keinen extra Widerstand schaffen, dann atmen wir halt so, wie wir atmen und atmen eben mit unseren Kompensationen. Und wenn du vorne viel Kompression hast im Brustkorb, dann wird die Expansion irgendwo anders passieren. Heißt also, wenn wir jetzt die Expansion nach vorne ermöglichen oder forcieren wollen, dann müssen wir andere Areale im Brustkorb verschließen. Und das können wir zum Beispiel machen, indem wir den Brustkorb hinten dicht machen und dann machen wir in dieser Position, wo wir zum Beispiel dadurch, dass wir in so einer Crab-Position sind, also man sitzt auf dem Boden, stützt die Hände leicht hinter sich auf, Füße sind aufgestellt und dann hebt man sein Becken so ein bisschen weg vom Boden. Das heißt, wir sind ein bisschen in Schulterextension. Diese Position sorgt dafür, dass alles hinten im Brustkorb quasi komprimiert ist. Die Schulterblätter sind zusammen, da wird nicht viel Expansion passieren. Wenn wir dann einatmen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Expansion nach vorne zu schicken. Das ist eigentlich so mit meine Lieblingsposition, um Expansion nach vorne zu ermöglichen. Aber es gibt auch noch viele andere. Man könnte zum Beispiel auch sowas machen wie eine, man geht also dieses Gerät, wo man 45 Grad Back Extensions normalerweise macht, dann kann man sich da so ein bisschen reinhängen. Und dadurch, dass wir kopfüber hängen, ist es auch leichter, dass Expansion eben nach oben in unserem Brustkorb und auch nach vorne passiert. Wenn man dann auch wieder so dafür sorgt, dass man die Schulterblätter vielleicht ein bisschen zusammenzieht und dadurch hinten im Brustkorb wieder Kompression schafft, kann wieder mehr Expansion nach vorne passieren und auch oben im Brustkorb, also oben im Sinne von quasi hinter den Schlüsselbeinen. Da könnte man sich quasi so reinhängen und da ein paar Atemzüge nehmen. Und ich finde, es macht total Sinn, sich dann auch bei solchen Übungen zu filmen. Natürlich auch einfach das zu spüren. Also passiert da Bewegung? Hebt sich dein Brustbein an? Heben sich deine Schlüsselbeine? Beziehungsweise werden die nach außen gedrückt bei einer Einatmung? Das wären ein paar Beispiele, wie man dafür sorgen kann. Und wie gesagt, das Wichtige ist, dass man Positionen findet, wo man nicht seine normale kompensatorische Art zu atmen hat, sondern man eben Bereiche schließt im Brustkorb, damit sich andere Bereiche wieder öffnen können. Und wenn man sowas verfolgt, dann sollte man immer Test und Retest machen. Das heißt, man testet seine Schulterinnenrotation, dann macht man Interventionen, versucht Expansion nach vorne im Brustkorb zu schaffen und dann macht man Retest. Und wenn sich die Schulterinnenrotation dadurch erweitert und vergrößert, dann hat man wahrscheinlich was richtig gemacht. Und das ist dann ein Hinweis darauf, dass man eben sowas verfolgen sollte. Das ist keine Magie, das bedeutet nicht so, okay, ich habe das jetzt einmal gemacht, habe 20 Grad Innenrotation dazu bekommen, fertig. Das bedeutet nur, dass es was bewirkt, was du tust. Und es braucht immer noch Wiederholungen und Konstanz, damit sowas auch langfristig sich dann verbessern kann. Weil du ja tatsächlich an der Form deiner Brust, deines Brustkorbs arbeitest und natürlich auch den Bewegungsoptionen von deinem Brustkorb. Okay.
Ja.
Außerdem bedeutet, was bedeutet das für die Gestaltung meines Krafttrainings, wenn es mein Ziel ist, die Innenrotation zu verbessern? Auch da, George und Lego-Männchen, sind Beispiele aus dem Krafttraining drin. Das Einfachste, und damit schließe ich dann die Frage, die Einatmung richtig timen in Bewegungen. Also wenn ich zum Beispiel einen Ruderzug mache und ich atme ein, wenn ich ziehe und mache das Ganze in einer gestackten Position, also ich mache die gesamte Übung in einer gestackten Position und atme ein, wenn ich ziehe, dann atme ich ein, während alles hinten an meinem Brustkorb quasi sich anspannt und komprimiert und dementsprechend schaffe ich es wahrscheinlich dynamisch bei jeder Wiederholung mit einer Einatmung ein bisschen Expansion vorne zu schaffen, zum Beispiel. Oder ich atme ein, wenn ich beim Bankdrücken runtergehe und auch wieder meine Schulterblätter retrahieren, hinten wird dicht gemacht, vorne kommt ein Stretch auf die Brust, vorne passiert Expansion mit einer tiefen Einatmung. Kann ich diesen Effekt verstärken. Das heißt, ich kann quasi jede einzelne Wiederholung von meinen Push- und Pull-Übungen auch zu einer expansionsfördernden Bewegung machen. Was ganz cool ist, weil man das dann eben einfach so in sein Training mit integrieren kann. Und auch da Test und Retest ist meiner Meinung nach wichtig. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Das ist die Schwierigkeit bei, das hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen, Strukturen zu verändern, bedeutet ja eben auch, dass man, also wie viel Impact und wie viel Input musst du in dein System bringen, damit einfach eine längerfristige Veränderung passiert. Also so die Gretchenfrage, die wir immer wieder diskutieren. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. So.
Ich hatte den Case vor kurzem mit einer Kundin. Und da habe ich eben Schulterinnenrotation getestet, war eingeschränkt. Dann haben wir zwei Sätze von einer Atemübung gemacht und dann war die Schulterrotationsfähigkeit um, keine Ahnung, 20, 30 Grad besser. Und sie war natürlich so, wow. Und dann war ich so, ja, ist ein cooler Magic-Trick. So. Das bedeutet aber eigentlich nur, dass du halt diese Sache machen musst, weil es jetzt kurzfristig die Rotationsfähigkeit verbessert hat, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie für immer da bleibt. Mhm.
Genau das.
Also es gibt dir einfach Informationen für die Art und Weise, wie du dein Training dann gestaltest. Mhm. Liebe Grüße und viel Spaß mit der MTMT-Methode. Mhm.
Es ist so spannend, finde ich, weil man darf nicht dem Denkfehler unterliegen, dass man, und das ist ja auch so das Phänomen von diesen ganzen Alex Effers und vor allem Connor Harrisons, wo man jetzt irgendwie denkt, so man hat die Biomechanik des Menschen verstanden und denkt jetzt auf einmal richtig und adäquat sehr individuell trainieren zu können. Was sehr schön ist, dass wir uns da erstmal jetzt seit leider erst kürzere Zeit gute Gedanken darüber machen. Aber wie nachhaltig ist der Effekt? Also dessen muss man sich immer bewusst sein. Es gibt quasi nicht eine Lösung, eine dauerhafte Lösung für ein orthopädisch-biomechanisches Problem. Nur indem man irgendwie dreimal in der Woche irgendwelche gut durchdachten und dann auch gut umgesetzten Übungen im Training macht.
Ja, es gibt einfach eine Riesenlücke, was Intensität angeht, zwischen einer Atemübung und Krafttraining mit schweren externen Gewichten. Mhm. So, man kann nicht erwarten, dass die Übung mit sehr, sehr wenig Intensität sofort einen bleibenden Übertrag hat auf Bewegungen, die ich gegen hohe Widerstände mache, weil Bewegen gegen hohen Widerstand immer automatisch mit viel Kompression vom System einhergeht, mhm, und eben diese Expansion, die ich schaffen kann, ohne diese externe Kompression des Gewichts, das ist einfach, das ist ein komplett anderer Kontext. Und wenn man diese Lücke überbrücken will, dann ja, bedeutet es viel Arbeit und man kann natürlich auch generell die Frage stellen, ob das überhaupt ein sinnvolles Ziel ist, diese Lücke zu überbrücken, so ungefähr. Also das, da sind wir dann wieder bei der, das ist der zweite Teil der Gretchenfrage. Mhm. So, ja, muss man das tun? Was bringt es überhaupt? Wie wichtig ist eine passiv gemessene Schulterinnenrotation? Wie schnell wird sie sich wieder anpassen an das, was du halt tust, an den Sport, den du machst, das Training, was du machst und so weiter und so
AKA
weiter.
An dein Leben. Und Leute, das ist diese Gretchenfrage. Als Ausblick, wir werden bald wieder den Dr. Eddie bei uns haben, endlich mal wieder. Und wir haben ihn schon vorgewarnt, wir wollen genau solche Sachen auch mal wieder mit ihm diskutieren. Seine Haltung, seine Meinung dazu einholen. Und wir haben uns schon vorgenommen, so einen Endlos-Podcast draus zu machen, weil es mit dem Eddie natürlich einfach so viel Möglichkeit gibt, sich auf einem gewissen Level genau über solche Dinge zu unterhalten. Darauf haben wir schon unglaublich Bock. Wird noch dieses Jahr kommen, das kann ich auf alle Fälle versprechen. Und ich hoffe auch gut. In absehbarer Zeit.
Geil. Also alle Nerds können sich da auf was freuen.
Das wird geil.
Und ich freue mich auch schon persönlich sehr drauf.
Weiter geht's, oder?
Weiter geht's.
Wo sind wir?
Weiter im Text.
Ich hab's verloren. Lies mal. Wo sind wir?
Die Lena fragt, wie schafft es Andi, Geschäftsführer von zwei Unternehmen zu sein und wie strukturiert er seine Woche zwischen den beiden Unternehmen? Liebe den Podcast und alles, was ihr macht. Danke dir. Bist du Geschäftsführer von zwei Unternehmen?
Nirgends.
Aber Andi ist Mitgründer von drei Unternehmen, by the way. Aber Geschäftsführer von Zero Unternehmen.
Ja, es ist ja auch immer so, also so Begrifflichkeiten und so weiter sind ja auch eigentlich relativ egal.
Potato, Potato.
Ich glaube, dass was du erfragst, ist vielleicht so den Überblick zu behalten über alle Sachen, die so vorgehen in den verschiedenen Unternehmungen. Und das ist ein Challenge, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Das ist aber, glaube ich, schon auch einfach so meine Aufgabe mitunter, für mich selber auch logischerweise. Und ist schon anstrengend. Weil es auch so ist, dass ich glaube, ich schon ein gewisses Talent darin habe, einfach gewisse Dinge so in einem Bird's-Eye-View immer wieder zu sehen und rauszoomen zu können und nicht quasi in der tatsächlichen täglichen Abarbeitung verloren zu gehen. Und das ist, by the way, auch, da gibt es natürlich auch interne Struggles, weil natürlich einfach zum Beispiel jemand wie der Quiz natürlich sich denken kann, ja, was macht denn der Wichser überhaupt so ungefähr? Weil er natürlich faktisch operativ viel mehr strukturiert abarbeitet, also jetzt nur uns zwei verglichen, als ich. Aber ich glaube eben, dass wir als Team so gut sind, wie wir sind, weil jeder seine Rolle hat und jeder auch in seiner Rolle auf eine gewisse Art und Weise aufgeht. Das ist ja die Herr-der-Ringe-Analogie, die wir ganz am Anfang unserer Gründungszeit immer wieder angestellt haben, dass halt jeder ein gewisses Skillset hat und das eben gewinnbringend einbringt.
Ich bin Aragorn.
Ich bin dieser kleine, dicke Gnom halt, so dieser Zwerg.
Andi ist Gimli.
Gimli, genau so
heißt er. Business Gimli mit drei Unternehmen.
Also ja, ich weiß nicht, also ich bin nicht Geschäftsführer, das hört sich immer so nach Chef an. Hier bei uns gibt es keinen Chef, wir sind alle Chef, wenn man so will. Es gibt einfach so die Möglichkeit, wenn man, glaube ich, eine gute Teamkultur hat, dass man sich alles sagen kann, das ist immer wieder bei Mut, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Und darauf basierend, natürlich gibt es Animositäten und es gibt immer wieder auch so Ego-Sachen und so weiter, weil wir halt Menschen sind, das ist einfach ganz normal. Aber wir challengen uns so emotional intim, dass wir dadurch, durch dieses sich gegenseitig challengen, eben als Team, als Kollektiv weiterkommen. Also MTMT und alles, was wir so machen, wäre nur oder ist nur so erfolgreich genau deswegen. Nicht, weil einfach einer Chef ist, in Anführungsstrichen, und sagt, das machen wir jetzt, weil es wäre auch doof. Also dafür haben wir auch die Firmenstruktur von vornherein so aufgesetzt, dass wir alle zum Beispiel, ist jetzt sehr, sehr intim, aber das gleiche Stimmrecht haben. Also allein das ist ja schon, enthebelt ja quasi eine Chefrolle, wenn man so will. Oder?
Ja, und wie strukturierst du jetzt deine Woche zwischen den drei Unternehmen?
Ach so.
Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Übrigens, Lena, das frage ich mich auch oft. Da hat er auch noch drei Mädels zu Hause. Drei Unternehmen und drei Frauen zu Hause.
Ja.
Ich bin ja schon überfordert mit ein Frau und ein Unternehmen.
Also ich muss schon sagen, dass das in letzter Zeit, also ich habe immer wieder, das müsste ich zu weit ausholen und so, aber es gibt schon immer wieder so Phasen, wo ich mir denke so, hey, that's too much, was aber an meinem eigenen Anspruch liegt. Das heißt, ich habe natürlich immer den Anspruch, und das ist natürlich auch ein wertvoller, dass ich halt in allen Belangen immer meine beste Leistung bringe. Und die beste Leistung kann aber nie gleich sein vom Niveau. Also wenn jetzt, wir haben jetzt hier bei, in dieser Company, wo wir jetzt gerade sitzen, so haben wir jetzt gerade einige ganz große Angebote, die einfach wichtig sind und die einfach sehr, sehr viel Gehirnschmalz zum Beispiel auch von mir verlangen, wo man sich einfach reindenken muss und wo man einfach nicht sagen kann, das schalte ich jetzt an, wenn ich hier bin, und dann schalte ich es wieder aus, sondern das sind ja so Dinge, die du als Unternehmer immer wieder, das hast du ja präsent die ganze Zeit. Das ist ja, das macht der Unternehmertum aus, also Probleme zu lösen. Es gibt eine Problemstellung und du machst dir Gedanken darüber, wie du dieses Problem angehst und löst. Und eben gewinnbringend, fruchtvoll umsetzt eben für, ja, für dein Kollektiv. Und das sind schon solche Dinge, wo ich in der Vergangenheit und immer wieder auch so am Struggeln war, zu sagen, okay, wenn ich da jetzt mehr Körner rein tue, dann habe ich ja offensichtlich in dem anderen Bereich weniger. Ich glaube aber, das ist auch so ein, das ist so ein normaler Prozess. Also ich glaube, wenn du dich fokussierst, und viele in der Vergangenheit immer haben immer zu mir gesagt, so irgendwann wirst du dich entscheiden müssen unternehmerisch für ein Unternehmen. Und ich habe immer gesagt, nein, weil ich mich daraus nähere, dass ich einfach so viele unterschiedliche Aufgabenstellungen habe. Und auch so viele unterschiedliche Themenbereiche habe. Und alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, stimulieren mich auf so eine Art, dass ich zum Beispiel auch in meiner Schuh-Company Gespräche führe und so weiter und Anregungen habe, die ich aber quasi dann hier bei MTMT umsetze und so weiter. Also das eine ist das andere. Und mich als Unternehmer macht eben genau das aus, glaube ich, dass ich so divers und so facettenreich irgendwie stimuliert werde. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass wir in dem, was wir hier tun mit dieser Company, einfach sage ich jetzt einfach mal, zu einer gewissen Brand geworden sind, weil wir eben über die Grenzen der Fitnessbranche hinaus agieren und denken. Und wie ich das strukturiert bekomme, es gibt schon eine faktische Aufteilung. Also ich bin einfach designierte Tage hier im Gym, im Schwabinger Norden, rein von der Location her. Dann bin ich gewisse Tage bei meiner Schuhcompany, die in der Münchner Innenstadt ist. Und gedanklich bin ich natürlich die ganze Zeit immer überall.
Deswegen sehen auch alle Leute den Andi immer irgendwo in München rumfahren, zwischen eben Schwabing und Innenstadt. Ich habe so viele von meinen Freunden, die sagen, ich habe einen Andi schon wieder auf seinem Fahrrad gesehen. So, ja.
Ach was. Ja. Ja, also es ist eine berechtigte Frage, die ich mir auch gefallen lassen muss, was wäre, wenn? Das ist ja eine Frage, die ich natürlich auch selbst immer wieder versuche zu beantworten. Was wäre, wenn ich nur das eine machen würde? Was wäre, wenn ich nur das andere machen würde und so? Aber ich habe es gerade schon gesagt, so das, ich will nicht sagen, es würde mir langweilig werden, aber es ist so, dass ich einfach fest davon überzeugt bin, dass die Stimulanz, die ich erhalte, einfach aus diesen verschiedenen Feldern eben halt sehr, sehr gewinnstiftend jeweils wieder für das andere Feld ist.
Also bist du ein Unternehmensjunkie?
Ja, ich meine, man könnte Serial Entrepreneur sagen, aber es ist ja auch wieder so ein hochgestochenes Wort und so weiter. Also ich bin eigentlich nicht Geschäftsführer, sondern ich bin Chief Lifestyle Officer. Das ist eigentlich so der Titel, den ich am liebsten habe. Ja.
Von allen drei Companies.
Ja, ich will halt einfach eine gewisse Art zu leben und eine gewisse Kultur, einen gewissen Vibe, den will ich installieren. Und dafür sehe ich mich auch verantwortlich. Genau. Also, am Ende des Tages Menschen zu entwickeln, das ist so meine größte Gabe, glaube ich. Und das tue ich ja in allen Feldern, die ich so bekleide.
Nächste Frage.
Soll ich mal was vorlesen wieder, oder?
Kannst du machen, ja.
Der Flo schreibt, Moin, Andi und Quiz. Ich, in Klammern sportbegeistert und Absolvent eines Spovi-Studiums mit anschließendem Branchenwechsel, also kein Coach-Physio oder ähnliches, Klammer zu, bin nun schon lange aufmerksamer Hörer eures Podcasts und freue mich tierisch, wenn eine neue Folge online geht. Kompliment, ihr macht das super. Meine Frage betrifft meinen Sohn. Er ist 10 Jahre alt und hat immer mal unspezifische Knieschmerzen in Ruhesituationen. Also unter Belastung, in Klammern, er spielt 3-mal in der Woche Fußball, gar nicht. Ein Kinderorthopäde hat eine leichte Skoliose und Verkürzungen der hüftbeugenden Muskeln diagnostiziert.
Ist das eine Diagnose, ja? Darf man das so nennen?
Er verschreibt ihm manuelle Therapie, keine KG, und zeigt ihm Dehnübungen. Jede Intervention meinerseits wird weggelächelt im Sinne von, in Anführungsstrichen, wer hat das Ganze studiert? Schon wieder.
Digga, du hast das Ganze studiert. Du hast doch Sportwissenschaften studiert. Oder? Also.
Ja. Aber diese Wissensarroganz.
Du hast es studiert.
Hat man ja vorher schon. Wie könnte eine gezielte, sinnvolle Trainingsintervention bei einem 10-Jährigen aussehen? Kräftigung der, in Anführungsstrichen, verkürzten Muskeln, Rotationsübungen gegen Skoliose. Erstmal Zweitmeinung einholen, auf Krankengymnastik plädieren und eine wirklich gute Physiopraxis suchen? Ist für euch aus der Ferne wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber ich freue mich trotzdem auf die Antwort und eure Meinung dazu. Vielleicht könnt ihr auch mal grundsätzlich auf das Thema Krafttraining mit Kindern, Heranwachsenden eingehen. Sportliche Grüße aus Halle. Flo.
Boah.
Hallo, sind wir noch da?
Ja, ich bin noch hier.
Was ist denn los? Bist du verärgert?
Nee, nicht verärgert, aber es, ich meine, der ist 10. So. Ich glaube, mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt natürlich wieder nur eine Hypothese von mir, werden die Knieschmerzen von ganz alleine weggehen. Es könnte auch so ein, wie heißt es, Osgood Schlotter sein. Osgood Schlotter, wie heißt denn das auf Deutsch?
Das heißt so.
Das heißt so. Das ist ein lustiger Name. Könnte es zum Beispiel sein, so, das wäre dann eine actual Diagnose, weil verkürzte Hüftbeuger, das ist keine fucking Diagnose. Ja. Boah.
Also ja, genau das. Wenn es auch so unspezifisch ist und wenn es in Bewegung überhaupt gar nicht ist und so weiter, dann würde ich mir gar keine Gedanken darüber machen.
Ich würde mir, also das ist so, ich habe, deswegen bin ich gerade so, weil meine Antwort ist eben so, ich würde mir da nicht so viele Gedanken drüber machen, aber ich meine, das ist dein Sohn und dem tut was weh und dementsprechend so für mich leicht gesagt, das ist natürlich, du bist da ganz anders investiert und hast eine ganz andere, bist in einer ganz anderen Situation. Aber so, das wäre schon so, chill mal, wäre schon mein erster Advice. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen plump klingt.
Ja, ich würde gar nicht sagen, chill mal, sondern, also das, genau, das hört sich plump an und vielleicht irgendwie auch so negativ, sondern vertrau auf die Kapazitäten des Körpers deines Sohnes. Ich würde diese
Das meine ich ja damit, Leute.
Ja, ich chill weiß, mal. Klar. Ich würd vielleicht so diesen Fakt, diese Skoliose-Thematik irgendwie auch mal angehen. Und da bin ich auch so. Ich meine, das ist ja was, worüber wir extrem viel gesprochen haben, auch schon. Ein Thema, wie ihr vielleicht auch schon das öfteren Mal gehört habt von mir, das, was mich ja extrem umgetrieben hat. Und klar, Skoliose, es gibt einfach Skoliosen, die auch wirklich eine OP-Indikation darstellen, wenn es einfach so ist, dass die Rippen sich so in die Lunge reinpinschen und so weiter. Das ist vollkommen klar. Aber davon gehe ich jetzt mal aus, dass es bei deinem Sohn nicht so ist. Ich denke einfach, dass das, was du mit ihm, glaube ich, angedacht hast, so aufgrund deiner Ausbildung und deines Wissensstands, das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Ich denke, der ist 10, der hat der 3-mal Fußballtraining, also den irgendwie auch noch durchzuprügeln durch eine Physio und so weiter. Ich meine, das ist immer ein Pain. Ich glaube, das sollte eher damit einhergehen, dass man versucht, irgendwie das spielerisch zu machen und dass Leute einfach, also solange diese Skoliose eben nicht zu ausgeprägt ist, dass man da eher einen Weg findet, das spielerisch umzusetzen, damit man vielleicht irgendwie halt, keine Ahnung, den Rumpf trainiert, in Anführungsstrichen, also halt einfach große Ranges of Motion. Sowas hat man ja in vielen Podcast-Folgen schon. Also auch durchaus.
Schon öfter drüber geredet.
Auch Training mit Kindern und Jugendlichen hatten wir schon öfter thematisiert. Müssen wir mal raussuchen und da oben ist das dann, gell?
Da oben rein verlinken.
Da oben rein.
Könnte schwierig werden.
Da oben rein verlinken. Ciao, Javan. Do your job und so.
Aber also ich glaube, so in vergangenen Q&A-Folgen kam das Thema auch einfach
auf. Kann auch sein.
Auf.
Ja. Genau. Also ich würde mir da nicht so viel Gedanken machen und so, let's go. Also die Knie-Thematik, das wäre mir relativ egal. So. Gerade wenn er irgendwie aktiv ist und dann gar nichts hat und so weiter, umso besser. Ich meine, Oskar Schlatter, Wachstum an sich einfach und so weiter, ja, ist
der Wachstumsschmerzen,
halt, ja. Ist halt ein junger Mensch,
der wächst. Der Körper verändert sich rapide mit 10.
Ganz so. Genau. Und ich glaube, ich meine, das war ja, wie viele Kinder hatte ich auch betreut früher in der Therapie und so weiter. Und da war es auch immer so, dass ich damals schon versucht habe, irgendwie einen sehr, sehr spielerischen Ansatz und vor allem einen Ansatz für die Eltern zu finden, dass die Eltern nicht zu verrückt wurden, was quasi einfach eine Herangehensweise ihren Kindern gegenüber anbelangt hat. Sondern, dass die einfach weiter trainiert haben, dass sie keine Trainingspause gemacht haben oder so. Oh Gott, du musst jetzt raus aus dem Training und so weiter, sondern ganz im Gegenteil oft. Das Volumen vielleicht noch ein bisschen hochgedreht und so. Und dann, wie du schon sagst, dann verwächst sich das in Anführungsstrichen.
Wahrscheinlich, ja.
Genau.
Und also so die generelle Frage zu Krafttraining mit Kindern, so, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich finde es wichtig, dass es spielerisch ist, und spielerisch bedeutet für mich erstens die Art und Weise, wie man es natürlich vermittelt, aber auch so inhaltlich, dass es einfach sehr, sehr variabel ist, weil das, was halt so ein junger Körper craved, ist einfach Bewegungsvariation. Und dein Sohn ist ja schon mit sehr frühem Alter anscheinend sehr spezialisiert mit 3-mal die Woche Fußball, ist schon krass mit 10, so. Das heißt, dem wird es auf jeden Fall gut tun, wenn er einfach vielleicht noch Sachen macht, die einfach anders sind als das, was er halt immer auf dem Fußballfeld macht. Und es kann natürlich auch einfach sowas sein wie ein, ja, keine Ahnung, spielerisch gestalteter Kraftzirkel mit hier ein bisschen Planken, da ein bisschen Hangeln und Hängen und bisschen Rumpftraining, paar Liegestützen, dies, das. Also einfach so dem System noch ein bisschen mehr Input geben als nur Fußball, ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das muss man dann auch nicht so spezifisch gestalten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann hilft bei seinem Kniethema. Dass einfach so dieses System mehr variablere Inputs bekommt.
Absolut. Also ich meine, das ist ja auch immer so, natürlich könnte man auch sagen, so fügt noch eine andere Sportart hinzu und so weiter. Also wie zum Beispiel Turnen oder so. Aber ich meine, wenn dein Sohn ein Kicker ist, dann hat er sicherlich keinen Bock, in irgendeine Halle zu gehen und zu turnen. So, also was man alles sich so theoretisch ausspinnen kann und so, ist das eine, was wirklich motivational irgendwie umgesetzt wird. Also wirklich umgesetzt wird, das ist was ganz anderes. Also mach dir nicht so viele Gedanken, und auch so diese Diagnose Skoliose, da denkt man immer als Eltern bei einem jungen Kind, also bei seinem eigenen Kind vor allem, oh Gott, ja, ist fast zu Todesurteil und so weiter. Und auch das, mein Kind ist schief, mein Kind ist krumm, oh Gott, das muss ich korrigieren. Ja, ich verstehe es schon und so weiter, aber am Ende des Tages, es ist halt so. Skoliosen sind idiopathisch, man weiß es nicht. Es ist die Schuld von niemandem, die ist halt da, so.
Und die Sache bei einer Skoliose ist auch, je nachdem, wie genau man hinschaut, hat halt wirklich jeder eine Skoliose.
Schon, aber es gibt halt Skoliosen und es gibt Skoliosen.
Klar.
Also schau dir Lilea an zum Beispiel.
Die existiert halt auf einem Riesenspektrum,
ja,
logisch.
Ja.
Aber deswegen ist es so, ab wann ist es wirklich eine Diagnose und wann ist es halt einfach die ganz normale Struktur, die ganz normale Asymmetrie des Menschen.
Ja.
Das finde ich, ist immer, will ich einfach nur noch mal betonen,
ja, beim Thema Skoliose. Du hast schon recht, definitiv.
Gerade bei einem heranwachsenden Menschen, ja, wo sich halt einfach so, keine Ahnung, noch, da wird sich noch so viel tun strukturell. Schauen wir mal, wo er noch hinwächst.
Gut. Pierre schreibt. Was ist Pierre? Servus, liebe Protonengang. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid gefüllt mit guten Gedanken. Naja, mit Servus ist ja eigentlich, könnte ich eine bayerische Konnotation
drauflegen. Ja, mach weiter.
Beim Durchackern der MTMT-Methode bin ich bei Andys Part angekommen. Erstmal danke und krassen Respekt für dieses Meisterwerk des geballten Wissens. Jetzt, weißt du, wenn hier auch Typos drin sind und so weiter, dann liest man ja, also ja. Abartiges Brett, was ihr da geschaffen habt. Frage an Andy: Gibt es denn so etwas wie, in Anführungsstrichen, intrinsische Motivation überhaupt? Bei den Gedanken über meine eigenen Werte wurde mir klar, dass viele dieser Werte durch externe Ereignisse, Personen, Situationen entstanden sind, die ja dann zu meinen Glaubenssätzen und Handlungsweisen geführt haben und für meine, in Anführungsstrichen, intrinsische Motivation verantwortlich sind. Oder habe ich da einen Denkfehler? Wie kann ich denn meine Glaubenssätze dahingehend verändern? Danke fürs Gedankenmachen, liebe Grüße und viele Bussis. Gibt es denn so etwas wie intrinsische Motivation überhaupt?
Ach, ich liebe die Frage. Aber die Frage geht ja an dich.
Na, sag du mal, was du sagst.
Also ich liebe den Gedanken, weil es ist genau so. Streng genommen kann es sowas wie intrinsische Motivation gar nicht geben. Wir sind ein Produkt unserer...
Kommst du jetzt mit Determinismus, oder wie?
Ja.
Mhm. Okay.
Wir sind ein Produkt unserer Umwelt. Sowas wie freien Willen gibt's nicht. Und dementsprechend macht diese strenge Trennung einfach eigentlich keinen Sinn aus intrinsischer und extrinsischer Motivation, weil sich die in der ständigen Wechselwirkung befinden. Mhm. Und jede deiner intrinsischen Motivationen hat wahrscheinlich irgendwie den Ursprung, zumindest auch ganz stark, meiner Meinung nach, im Externen. Mhm. Und das ist auch okay.
Mhm. Ja.
Und deswegen gibt es auch keine wirkliche Antwort auf die Frage. So.
Doch, ich glaube schon, weil das ist schon ein sehr gutes Intro. Muss ich jetzt auch auf Bayerisch antworten, oder?
Ja, sicher.
Sicher. Nein, so wurscht. Also, du hast vollkommen recht. Ich würde trotzdem hinzufügen, dass man kann per se erstmal intrinsische und extrinsische Motivation durchaus unterscheiden. So, das kann man auf jeden Fall. Das, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Da wir soziale Wesen sind, wirst du immer eine wechselseitige Beziehung haben zwischen intern und extern. Und dementsprechend...
Hoffentlich, sonst bist du
ein asoziales Wesen. Und du willst ja, also gerade in unserem Bereich, musst du ein soziales Wesen sein. Ansonsten ist alles zum Scheitern verurteilt. Und du bist verdammt. So, und auch die Menschen, mit denen du arbeitest, sind verdammt. Also falls du mit jemandem arbeitest. Also da sind wir genauso wie bei, bin ich introvertiert oder extrovertiert. Auch das ist eine wechselseitige Beziehung, die dauerhaft besteht und sich in gewissen Kontexten eben halt auf dem Spektrum von links nach rechts bewegt. Vollkommen klar. Jetzt kann man aber trotzdem intrinsisch motiviert sein, wenn es im Endeffekt so ist, dass zum Beispiel du machst eine Sportart und du hast einfach sau Bock auf diese Sportart. So, Skaten zum Beispiel. So, du hast einfach den Vibe des Skatens und so, das tut dir einfach gut, da hast du einfach richtig Bock drauf. Da geht es nicht darum, dass du extrinsisch motiviert bist, indem du erstmal eine Meisterschaft gewinnst. So, das wäre eine extrinsische Motivation. Du bist irgendwie halt irgendein Top-Skater der Welt und so weiter und willst irgendwie halt der beste Skater der Welt sein, du willst Goldmedaille bei Olympia gewinnen, so zum Beispiel. Das ist extrinsische Motivation. Intrinsisch ist, ich habe Bock drauf. Und da finde ich, kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch auf diese Frage abzielt. Weil wir hatten ja bei MTMT Delta, in meinem ersten Beitrag bei MTMT Delta habe ich ja so einen kleinen Marken-Workshop geführt und da habe ich eigentlich eine sehr vergleichbare Frage bekommen. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt schon diese Übung, also ich führe dadurch diese Übung durch und schreibe so ein paar Werte und Attribute, die mich selbst ausmachen auf und die sind vermeintlich positiv. Und ich bin natürlich gebiased durch diese Übung, deswegen schreibe ich natürlich positive Werte auf. Aber dem ist nicht so. Darauf werde ich aber auch nochmal bei MTMT Delta darauf eingehen. Ich bin intrinsisch motiviert und das ist die Frage, die ich auch immer stelle. Wenn du mit Menschen arbeitest, dann musst du dir diese Frage stellen, willst du wirklich mit Menschen arbeiten? Hast du Lust, dich eindringlich und aufrichtig mit deinem Gegenüber zu beschäftigen? Willst du das intrinsisch? Oder bist du quasi nur an der externen Validierung interessiert? Dass nur, also ich coache den Quiz und ich will nur, dass der Quiz sich denkt, wow, ist das ein toller Typ und so weiter. Und genau da besteht der Konflikt in genau dem, was der Quiz beschrieben hat, in diesem Determinismus. Es wird immer eine wechselseitige Beziehung geben und das ist auch gut so, ansonsten wären wir eben asoziale Wesen. Ich denke aber, dass ich nehme mal nur uns zwei, weil ich uns zwei als Charaktere gut kenne. Wir sind beide sehr stark intrinsisch motiviert, wirklich das zu machen, was wir hier machen, sind aber trotzdem auch extrinsisch motiviert, weil wir uns natürlich auch nähren durch die Bestätigung von unserem Außen. Das heißt, unser Selbstbild und unser Fremdbild, und das kann man eigentlich so, ja, gleichsetzen, synonym, mit eben intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation, die sind in einer wechselseitigen, aber gesunden Beziehung zueinander. Und ich glaube, dass dann, was du auch am Anfang gesagt hast, Quis, und auch was du hier drin schreibst, diese Frage muss man sich irgendwann mal gar nicht mehr stellen. Weil ich glaube, dass einfach in gewissen Lebensfeldern / Arbeitsfeldern und unsere Arbeit ist unser Leben, dass man diese Frage nicht stellen muss. Es gibt, glaube ich, andere Arbeitsfelder, die auch auf anderen Werten beruhen. Also ich sage jetzt einfach mal einen Investmentbanker. Dem wird wahrscheinlich das Outcome für irgendwelche Personen relativ egal sein. Versteht ihr, was ich meine? Und da sind die Motivationsverschiebungen natürlich ganz, ganz andere. Aber das ist ja genau das, was MTMT ausmacht und was wir ja auch versuchen, I digress big time again, was wir versuchen, auch Menschen irgendwie halt mitzugeben. Also ein Wertesystem für ein gemeinschaftliches Leben, wo der sinnstiftende Impact ein sehr, sehr altruistischer und globaler ist. Okay, ich bin weit weggegangen von deiner Frage und ich glaube aber trotzdem, dass das vielleicht so einen Bogen gibt oder so eine Einbettung gibt in das Dasein von MTMT und ich hoffe auch in das Dasein von uns allen, die wir einfach mit Menschen arbeiten, weil wenn wir diese Motivation nicht haben, dann ist es eben keine überdauernde, die man auch aufrechterhalten kann und dabei glücklich und auch erfolgreich werden kann. So, wenn ihr die Folge mit dem Johnny Stahl, die ist ja schon draußen, ja, sonst hätte ich sie ja nicht gehört, da gibt es so ein paar Aspekte, die er anspricht, die sind ziemlich gut. Das könnt ihr euch mal anhören. So, jetzt I digress, wirklich biggest time. Zurückkommt auf diese Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, und dann sind wir wieder bei Determinismus, dass Menschen definitiv so ihre eigenen Motivationen intrinsischer Art und extrinsischer Art erlebt haben und gelernt haben. Und wahrscheinlich schon das Upbringing, also wie man sozialisiert ist, Menschen determiniert in gewisse Richtungen. Ich meine, das kennt man ja, ja. Warum wird ein Arzt Arzt? Warum wird ein Anwalt Anwalt? Warum wird ein Quiz zum Quiz und so? Also, versteht ihr, was ich meine?
Das wüsste ich auch gerne.
Ja. Ich hoffe, die Frage ist irgendwie beantwortet, aber ich glaube, diese Gedanken musst du dir nicht machen, weil alles, was du geworden bist und wo du dich hinentwickelt hast, ist, glaube ich, am Ende natürlich beeinflusst von außen, aber schon auch, und deswegen, also freier Wille, was ist das schon und so weiter, aber du bestimmst trotzdem irgendwie dein Leben selbst, logischerweise.
Ja, das ist ja immer die Diskrepanz. Also ich würde abschließend auch nochmal sagen, so, auch wenn deine intrinsische Motivation sehr, sehr stark geformt ist von externen Faktoren, ist es trotzdem deine.
Ja,
absolut. Am Ende des Tages.
Und ich meine, das haben wir auch schon so oft thematisiert, so. Für mich als mein Naturell nährt sich, das habe ich ja auch vorhin bei der Beantwortung der unternehmerischen Sache gesagt, ich nähre mich dadurch, dass ich einfach den Austausch mit Menschen habe, dass ich die Konfrontation mit Menschen habe, dass ich immer eine Problemstellung mit Menschen habe. Also ein Dialog mit Menschen muss man jetzt nicht als Problem titulieren, aber es ist immer auf alle Fälle natürlich eine wechselseitige Situation, in der man irgendwie versucht, zu einem Ergebnis zu kommen. Immer. Auf irgendeine Art und Weise. Und das formt natürlich die Motivationen, die man mitbringt. Aber das ist meine Motivation, definitiv. Und, also wie du gerade schon gesagt hast, wie wir festgehalten haben, die eigenen Motivationen sind sicherlich natürlich auch durch das Externe bestimmt. Und wenn dem nicht so wäre, dann wäre man eben ein asoziales Lebewesen, was wir eigentlich alle nicht sind. Gibt's noch was?
Ja, machen wir jetzt mal eine simple Frage, oder? Aktuelles Lieblingsrezept von Andi und Lebensmittelempfehlungen.
Lieblingsrezept. Lebensmittelempfehlung ist auch nichts Neues, aber ist Kimchi. Kimchi sollte man immer im Kühlschrank haben. Kimchi riecht vielleicht ein bisschen komisch. Meine kleine Tochter sagt immer, ich muss hier sofort weg. Also wenn ich das Glas aufmache, dann muss ich sofort aus der Küche. Also es hasst sie. Und Rezept daraus ist zum Beispiel Kimchi-Reis. Es ist so einfach und so lecker. Kurze Ausführung. Ob jetzt frischer Reis oder aufgewärmter Reis, den man gebraten hat, kann man beides machen, ist beides natürlich köstlich. Ich koche meinen Reis, ganz normal und so weiter. Und lass ihn vor sich hindampfen und so weiter. Wenn er fertig ist, wenn er noch so halb warm ist, dann serviere ich ihn. Und zwar, ich hobel mir eine Karotte. Ihr wisst ja, Karotten sollte man zu jeder Mahlzeit haben.
Sind gut für die Augen auch.
Ja. Karotten gerieben, also so geraspelt. Das vermenge ich mit Kimchi in einer Schale, in einer großen Schale. Und groß ist wirklich wichtig, weil man noch viel rühren werden muss. Dann gebe ich dazu, oh, und das ist das zweite Lebensmittel, kann man das so sagen, das ist kein Lebensmittel. Zitronenmayo.
Klares Lebensmittel.
Klares Lebensmittel.
Richter Kindl, Zitronenmayo.
Zum Beispiel, ja, ist köstlich. Also geraspelte, klein geschnittene, was auch immer, aber geraspelt ist cool. Karotte mit Kimchi vermischt, dann noch Zitronenmayo drauf. Was man noch machen kann, ja, das komm ich gleich noch dazu. Dann, das ist die Grundmasse. In dieser Grundmasse wird dann dieser warme Reis untergehoben und dann hebst du diesen Reis unter und hast eine Masse aus Reis, Kimchi, Karotten und dieser Zitronenmayo. Allein das schon, wenn man nichts weiter dazu essen möchte, schmeckt köstlich.
Also einfach mit frisch gemachtem Reis aus dem Reiskocher.
Köstlich, ganz genau. Mhm. So, und dann gebe ich wahlweise obendrauf Spiegeleier, gekochte Eier, Lachs, Hackfleisch, Tofu, was ihr wollt. Das heißt, obendrauf kommen dann quasi halt, also auf diese Bowl-Grundlage, kommen obendrauf diverseste Sachen, die euch so einfallen. Was ich auch noch dazu habe, ist immer, ich habe eingelegte Gurken. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber nicht. Ich schneide mir Gurken klein, also meistens so Viertel, wenn ich noch mehr schneiden will, Achtel. So, aber Viertel sind eigentlich vom Beißgefühl her auch gut. Und die lege ich ein in geröstetes Erdnussöl. Sesamöl kann man auch nehmen, was man halt will vom Geschmack. Vermischt mit Sambal Oleg, Knoblauch und Zitronenschalen oder Limettenabrieb. Und das lasse ich so, das ist das Erste, was ich mache, während ich den Reis aufsetze, dass ich quasi die Gurken einlege, dass die so ein bisschen ziehen können. Weil das Ganze dauert so 20, 25 Minuten.
Bis also der Reis frisch eingelegt, nicht? Die hast du nicht immer so im Kühlschrank die, in so einem Glas drin.
Ja, sollte ich vielleicht mal ansetzen und so weiter, aber die lege ich eigentlich immer frisch ein. Und dann kommt es auch noch mit drüber. Und dann kannst du halt diese Bowl, also das wird auch nie langweilig. Das ist nämlich auch so, da ist alles drin. Da hast du süß, sauer, scharf, salzig, also
Umami.
Alles hast du da drin.
Mir also, läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich habe so Hunger, das ist so schlimm, was du gerade machst. Aber einen großen, großen Fehler hast du begangen, Andi.
Oh je.
Wo zum Teufel ist es
Lagerman? Ja, Lagerman.
Sambal Oleg, sagt er. Mach Lagerman rein in die Gurken. Komm schon.
Ja, es ist, also, zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich kein Lagerman zu Hause habe. Jetzt ist vorbei, Leute. Ich sage, ja, ich weiß. Ah ja, holst du mir jetzt ein Glas? Okay, also der Quiz geht jetzt. Vielleicht holt er mir ein Glas. I doubt it, aber man weiß es nie. Ah, da ist er wieder.
Wir sind noch live, aber ich kann nicht mehr. Ich brauche einen neuen Podcast-Host.
Also, probiert es mal aus. Es ist wirklich köstlich. Ich muss euch sagen, wie es ist. Ich muss jetzt mal kurz gehen. Ich komme aber gleich wieder. Ich schaue mal, ob wir noch Lagerman haben.
Ich fass es nicht, Mann. Geh mir aus den Augen. Wahnsinn, ey. Was? Okay, wir haben noch eine Frage. Zum Glück ist der Andi weg, ey. Okay, letzte Frage. Habt ihr Berührungspunkte mit Kampfsport? Wenn ja, welche? ich habe ein paar Berührungspunkte mit Kampfsport. Der Hauptberührungspunkt mit Kampfsport ist dieser JDB, der hier fast jeden Tag mit mir zusammen entweder auf der Trainingsfläche steht oder im Büro sitzt. Der will immer mit mir kämpfen, weil der ist nämlich Kampfsportler. Aber ich will nicht mit ihm kämpfen. Ich bin ein friedfertiger Mensch. Ich kämpfe nicht mit Leuten. Ich wähle Liebe. Meine Waffe ist Liebe und nicht Gewalt. Trotzdem lasse ich mich sehr gerne von Gewalt unterhalten. Also ich bin ein extremer Casual, aber ich bin UFC-Fan. Schaue ich mir gerne an. Ich finde den Sport einfach sehr, sehr geil. Das ist so Das sind meine zwei Hauptberührungspunkte. Und wir gucken auch regelmäßig gemeinsam die UFC-Events. Mag ich gern. Und ja, Head of Memes, a.k.a. JDB, der würde sich wünschen, dass ich noch eine engere Beziehung zu Kampfsport hätte. Aber die habe ich eben noch nicht. Ich bin als Spielsportler groß geworden. Und ja, ich glaube, das ist es eigentlich so. Andi ist auch großer Box-Fan, so, das weiß ich von ihm. Jetzt am Wochenende hat wieder irgendwie Wert gekämpft, Canelo gegen Crawford. Da bin ich irgendwie raus, Boxen. Ich weiß nicht, Boxen finde ich irgendwie lame. So, ich weiß auch nicht, gibt mir irgendwie nicht so viel, aber MMA finde ich einfach als Sport total faszinierend. Mhm. Obwohl, nee, ich habe ja mal Kampfsport gemacht. Also Kampfsport. Ich habe mal Jiu-Jitsu gemacht, als ich, ich habe das so für eineinhalb Jahre, glaube ich, gemacht. Oder ein Jahr, als ich, wie alt war ich da? 14, 15 so. Das war zwischen Fußball und Basketball. Dass du dich noch hier reintraust, Freund.
Ich habe mir gerade einen Jahresvorrat Lagerma bestellt.
Okay, dann kann ich weiter mit dir podcasten.
Okay.
Aber ich bin trotzdem enttäuscht. So, jetzt darfst du auch noch deinen Senf. Ich habe schon gesagt, die letzte Frage ist, habt ihr Berührungspunkte mit Kampfsport? Wenn ja, welche? Ich habe gerade schon gesagt, dass du Boxfan bist. Und wie gesagt, ich war ein Jahr lang Jiu-Jitsu-Fighter mit 14 oder so.
Ich habe einen braunen Gürtel im Judo.
Wirklich?
Ja.
Was?
Ja.
Wusste ich nicht.
Ich habe tatsächlich dann
aufgehört. Was hast du alles schon, ja gut, du hast ja auch schon einige Lebensjahre hinter dir und so, aber was du alles schon gemacht hast. Der war Rapper, der war Skater, braunen Gürtel in Judo.
Ja, ich habe ganz früh angefangen zu turnen und habe ganz früh angefangen Judo zu machen, weil der Typ, der mein Turnlehrer war, mein Turntrainer, so heißt es, oder? War auch Judo-Lehrer. Und dann habe ich quasi.
Geile Kombo.
Ja, und dann habe ich quasi. Turnen habe ich angefangen, wirklich. Also, ich habe Mutter-Kind-Turnen mit meiner Mutter gemacht. Und dann ist es halt weitergeführt worden. Dann, man hat tatsächlich Talent in mir gesehen beim Turnen. Warum man das gesehen hat, weiß ich auch nicht. Pass auf. Aber
fast forward zu deiner Turnprüfung in der Uni.
Ja, aber auch da. Auch, ich meine, Shoutout Herr Kerschbaumer. OG, der hat auch gesagt, Klingseisen jetzt, du kannst es doch alles und so weiter. Warum hast du keinen Bock einfach? Das ist ein anderes Kapitel und so weiter. Aber das war zum Beispiel dann auch das Kapitel beim Braungurt, warum ich da nicht den schwarzen Gürtel noch gemacht habe beim Judo. Also ich bin da ja aufgewachsen mit Turnen und dann habe ich halt Judo gemacht und dann war es zum Beispiel so, dass halt ein Tag, der war wirklich geprägt von, da bin ich Freitag, kurz, um, man muss wissen, so quasi, ich habe 5 Minuten von der Schule entfernt gewohnt und wo quasi auch meine Trainings waren. Also halt, ich hatte als Kind, glaube ich, so, als ich dann so 9, 10, 11 oder so war, war ich in so einer Leistungsgruppe turnen sogar. Also tatsächlich. Und dann, das war einmal in der Woche, glaube ich, additiv zu den 2 Malen, die ich quasi auch noch in Heimstetten geturnt bin. Ist auch wurscht, jedenfalls habe ich da gleichzeitig, es war erst Turntraining und danach war am Abend Judo-Training. Das heißt, ich bin freitags in der Halle gewesen, glaube ich, insgesamt 5 Stunden oder so, weil ich da halt nie raus bin dann. Und das war so mein Kontakt mit Kampfsport, wenn man es überhaupt so nennen darf. Ich dachte eher so, ich habe den Javan als Kontakt, der tatsächlich auch Kontakt aufnehmen will, indem er halt jeden verprügeln will hier in meinem Gym.
Ja, habe ich gerade auch schon.
Ach, hast du auch schon gesagt.
Das ist mein Main-Kontaktpunkt zu Kampfsport, ist der Head of Memes, ja.
Genau.
Das der ist sich aber, so gerne mit mir prügeln würde. Ja, und genau.
Das ist so das Einzige. Aber die Judo-Zeit, das war eine ziemlich...
Und halt Burger und Gewalt natürlich.
Burger und Gewalt, das ist natürlich... Burger und Gewalt und halt Boxen, hast du ja gerade schon gesagt so. Das ist schon... interessiert mich schon. Mein Vater hat auch früher geboxt, also von dem her vielleicht auch da schon so ein bisschen vorbelastet. Mit dem habe ich früher viele Kämpfe angeschaut. Also da hat er schon lange nicht mehr geboxt gehabt, aber... Diese ganzen Sachen.
So, ich habe crazy Hunger. Ich mache mir jetzt 2 Butterbrote mit Spiegelei und Lagerma.
Geil.
Und dann wird trainiert.
Let's go. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
Super Q&A mal wieder. Q&A sind immer geil.
Ja.
Macht immer Bock.
Finde ich auch.
Bis auf den kleinen Eklat jetzt am Ende.
Ja, das ist ja auch. Ich meine, ich gebe dir schon recht. Ich kann mich noch erinnern, da hatte ich mal Shoutout Mark, mein zweiter Zahnarzt, wenn man so will, bei dem zu seinem Geburtstag mal gekocht. Mit quasi vorbereitet von Shoutout Philipp, Köstlichkeiten vom Usagi. Und da waren natürlich viele Leftovers, also zum Beispiel auch Lagerman natürlich, aber auch quasi halt die Kekopai, die nicht so heißt, aber halt die japanische Schulbuben-Mayonnaise. Und das sind schon so Staples, die man eigentlich halt immer im Kühlschrank haben sollte, genauso wie zum Beispiel Zitronenmayo. Wenn man sich nur vorstellt, man macht sich so eine Rinderfiletstreifen. Ja. Ach, man kann so schöne Sachen machen, Leute. Ganz einfach. Ich meine, warum schmecken oft diese Sachen so gut? Weil sie natürlich einfach halt angerichtet werden mit so vielen externen Pimpern, die letztendlich das Ganze halt so auf ein hohes Level bringen. Wie Lagerman zum Beispiel, wie halt eine fette Mayo und so weiter. Deswegen schmeckt es halt auch so geil.
MSG halt.
Genau. Ja gut. Bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich muss jetzt was essen.
Bye, bye.
Okay, bye.